Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Herzlich willkommen zu einem Bücher-Menschen-Special. Gemeinsam mit meinem Podcast-Kollegen David Knees durfte ich am 13.06. die Eröffnung des Fine Crime Festivals 2026 im Foyer des Styria Media Centers in Graz moderieren. Das Motto von Glamour bis Grauen True Crime trifft auf Polly Adler. Mit Angelika Hager alias Polly Adler und Hans Breitecker, ehemaliger Chronik-Chefreporter der Kleinen Zeitung, hatten wir zwei Gäste, die unterschiedlich nicht sein könnten. Angelika Hager hatte ihr Buch Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade mit dabei. Hans Breitecker hat sein neues Werk Gendarmenmorde in der Steiermark seit 1881 vorgestellt. Danach gab es noch eine spannende Diskussion, unter anderem über wahre Verbrechen in der High Society. Die gesamte Veranstaltung wurde aufgezeichnet und wer Lust hat, hört gerne rein. Viel Spaß dabei.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Styria Center und gleichzeitig auch in der faszinierenden Welt des Verbrechens. In den kommenden Tagen wird in Graz und in der Steiermark wieder gemordet. Es wird ermittelt, es wird verdächtigt. Natürlich nur auf dem Papier, auf der Bühne, ja, vielleicht auch in unseren Köpfen. Kurz gesagt, es ist wieder Zeit für das Fine Crime Festival. Mein Name ist Martina Steidl.
Mein Name ist David Knees.
Ja, und wir dürfen Sie heute durch diesen spannenden Eröffnungsabend begleiten. Von Glamour bis Grauen ist der Titel der heutigen Veranstaltung. Polly Adler trifft auf True Crime. Wir haben mit Angelika Hager und Hans Breitecker wunderbare Gäste heute, die dann gleich zu uns auf die Bühne kommen. Wir haben die beiden Veranstalter hier, den Robert Preiss und den Niki Schreinlechner, die werden uns dann mehr zum Festival erzählen. Wir haben eine Pause, wir haben Getränke, Gin 1410 ist hier und es gibt nicht nur Gin, es gibt auch antialkoholisches, ich habe mich noch erkundigt. Und es gibt einen Büchertisch von Thalia, den können Sie natürlich gerne leer kaufen. Und weil Alibis und Beweise im Fall eines Verbrechens nicht unwichtig sein können, noch ein Hinweis, dieser Abend wird aufgezeichnet.
Ganz genau so ist es. Und wenn wir schon beim Alibi sind, dann ist es vielleicht auch gut, gleich den Zeugenkreis ein wenig zu erweitern. Und zwar machen wir das, indem wir den heutigen Abend oder die Aufzeichnung davon auf unseren jeweiligen Podcast-Kanälen veröffentlichen werden. Die finden Sie, wenn Sie Ihre Handys kurz zücken wollen, ausnahmsweise ist das jetzt erlaubt, auf Spotify und allen anderen Plattformen unter Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Das ist der Podcast von Martina Steidl und da gibt es mittlerweile 60 Folgen, hat sie mir vorher gehabt. Der Podcast hat vor kurzem seinen dritten Geburtstag gefeiert und da geht es um Gespräche mit Autorinnen und Autoren, aber nicht nur über die Bücher, sondern auch über die Menschen und die Geschichten dahinter. Und in Delikt, das ist der Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung, den ich hosten darf, da geht es um Kriminalfälle aus der Steiermark und aus Kärnten. Da erzählen Kolleginnen und Kollegen ja über die Hintergründe, Recherchen auch und Umstände, die so nicht in der Zeitung zu lesen waren. Also wir freuen uns, wenn Sie da reinhören. Und den heutigen Abend können Sie dann an Ihre Liebsten auch weiterschicken oder selbst noch einmal anhören, je nachdem, was Sie wollen. Ja, dann darf ich jetzt, weil wir schon von der Kleinen Zeitung gesprochen haben, den Ressortleiter vom Ressort Steiermark, Michael Kläuber, auf die Bühne bitten. Herzlichen Applaus, herzlich willkommen, einen Applaus bitte.
Hallo.
Ja, Michael, das Fine Crime Festival widmet sich ja ganz dem Thema Verbrechen und nicht nur der heutige Abend zeigt, dass Verbrechen als Literaturgenre noch immer sehr beliebt ist. Wie schaut das bei der Zeitung aus? Ist da Verbrechen nach wie vor auch ein Renner?
Ja, nachdem wir alles so genau messen können wie wahrscheinlich noch nie zuvor, im Internet ist ja alles sehr gut nachvollziehbar, muss man sagen, Verbrechen funktioniert sehr gut. Das interessiert Sie alle offenbar sehr. Im Gegensatz zum Krimi ist es halt dort die Realität und die ist oft sehr, die ist oft sehr schockierend, wo auch viele Kolleginnen und Kollegen dann danach da sitzen und sagen, okay, jetzt müssen wir mal drüber reden, weil ja gerade in der Steiermark, Sie alle wissen, sind in den letzten Jahren schon sehr, sehr grausame Ereignisse passiert sind. Wir haben jetzt erst ein Jahr Amoklauf daran gedacht und es waren wirklich, wir haben mit so vielen Angehörigen gesprochen, zum Beispiel, die das sehr schwer natürlich verarbeiten können, und das hat uns in der Redaktion auch immer wieder getroffen. Der Unterschied zu den Büchern, zu den Krimis ist natürlich der, dass wir da stets bei der Wahrheit verpflichtet sind und nicht irgendwie unsere Fantasie freien Lauf lassen können, und dass sie bei unseren Geschichten und Artikeln von Anfang an wissen sollten, worum es geht, und nicht erst auf den letzten Seiten der Wahrheit auf der Spur sind.
Danke, Michael Gläuber. Und jetzt auf die Bühne bitten darf ich auch noch die Kulturstadträtin Claudia Unger. Ja, Frau Unger, hören Sie eher True Crime oder sind Sie da eher bei den fiktionalen Themen zu Hause, bei den Krimis? Wie ist das bei Ihnen?
Bei mir ist es Gott sei Dank eine gute Mischung, würde ich sagen. Einen schönen guten Abend. Ich schätze sehr, mich der Fantasie dazu widmen, weil das die Entfernung vom Verbrechen macht ein bisschen auch den Spaß daran aus, wenn das mit Witz beschrieben ist. Aber es ist natürlich auch sehr schön, und da haben wir ja sehr viele steirische Autoren und Autorinnen, dass wir auch gewisse Orte damit verbinden können. Es gibt Krimis in und über Graz, es gibt sogar einen über Stübing. Und das ist natürlich besonders lustig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Teil zu wissen, was passiert. Und das ist sozusagen der unschöne Teil, von dem schon die Rede war, dass natürlich Verbrechen auch tatsächlich stattfinden. Und ich habe Verwandtschaft in der Kalau, also arbeitende Verwandtschaft, und weiß deswegen auch ein bisschen, wie es dann weitergehen kann. Also es hört ja meistens dann mit der Aufklärung auf in den Geschichten, aber das Ganze hat natürlich einen langen Vorlauf und danach ein Ende.
Vielen Dank. Ja, und auch die Stadt Graz unterstützt das Fine Crime Festival seit vielen Jahren, und in Vertretung für unsere Bürgermeisterin Elke K. darf ich jetzt Gemeinderätin Uli Taberhofer kurz auf die Bühne bitten. Ja, Frau Taberhofer, auch an Sie die Frage, sind Sie überhaupt Krimi-Fan?
Ja, tatsächlich. Also immer wenn ich Zeit habe, dann lese ich auch gerne Krimis, die regen einfach an. Die Fantasie, sie sind entspannend und können dann im Alltag ein bisschen Abstand, also vom Alltag ein bisschen Abstand nehmen lassen.
Ja, das Gute ist, wir können sie am Ende zumachen, oder? Und es ist nicht real, was das in stimmt. den Büchern passiert.
Das stimmt, dem stimme ich zu.
Wir freuen uns, dass die Stadt wieder dabei ist. Bleibt auch dabei, gleich mal so vorfühlen.
Ja, gerne. Also ich möchte Sie recht herzlich von der Frau Bürgermeisterin begrüßen, in deren Vertretung ich heute da bin. Und es ist natürlich in unserem Interesse, dass das auch weiterhin unterstützt wird, soweit das möglich ist. Es ist ja schon das 12. Fine Crime Festival, und ich finde, es ist was Besonderes. Und es hat ja auch in den letzten Jahren zugenommen, dass immer mehr Leute eigentlich Krimis lesen. Und ich glaube, es liegt daran, dass man einfach Abstand zum Alltag braucht.
Dann wünsche ich einen vergnüglichen und sehr spannenden Abend. Vielen Dank, Uli Taberhofer.
Dankeschön.
Ja, und auf die Beine gestellt haben zum wiederholten, zum 12. Mal dieses Fine Crime Festival Robert Preis und Niki Schreinlechner. Bitte einen großen Applaus für dieses mörderisch gute Duo. So, ein Mikro für dich, ein Mikro für den Niki. Ja, ihr habt ja schon vor dem Fine Crime Festival eigentlich Stimmung gemacht mit einem Pub-Quiz zum ersten Mal. Ich war dabei, ich habe auch viel gelernt, zum Beispiel, was ein Whodunit ist. Also ich glaube, das kann man ganz gut erklären, wenn hier jetzt eine Leiche auftaucht, jemand fällt vielleicht tot um, was wir nicht hoffen wollen, oder jemand entdeckt eine Leiche, sagen wir mal so, dann wird hier abgeriegelt, alle bleiben da, weil einer von uns ist der Mörder, ne? Und das müssen wir dann herausfinden. Also habe ich gelernt. Und es war auch wirklich sehr lustig. Wir hatten da ja die Titelmusik von diversen Krimi-Reihen waren zu erraten, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber heute geht's so richtig los, bitte.
Ja, vielen Dank auch für den Hinweis, dass es das Pub-Quiz gab. Das war, ist eine Premiere, die wir uns einfallen haben lassen, um das Festival ein bisschen locker anzugehen, um ein bisschen herauszufinden, auch wie ist das Publikum drauf, weiß jeder Bescheid, worum es geht. Wir werden das in Zukunft öfter machen. Ich glaube, wir werden das Festival überhaupt nur mehr als Quiz veranstalten. War eigentlich sehr lustig. Ja, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Es ist eine große Ehre, natürlich hier in dem Haus das Festival eröffnen zu dürfen. Wir machen das jetzt seit 12 Jahren, das 12. Mal heuer, und haben uns einiges einfallen lassen. Es ist natürlich so, dass das Programm im Laufe der Jahre vielfältiger geworden ist. Ursprünglich war es eine Nacht, jetzt sind es ein paar Nächte mehr und ein paar Orte mehr. Nachdem es so viel ist, haben wir uns gedacht, wir machen ein Programmheft. Das liegt da hinten auf. Sie können es gerne mit nach Hause nehmen. Wir haben, glaube ich, 10 Stück. Sie müssten halt dann kämpfen drum. Und es ist auch im Internet zu finden. Kleine Zeitungbeilage war diese Woche. Also wir haben ein Programm quer durch die Steiermark für Sie. Und ich hoffe, es ist für jeden was dabei. In aller Kürze. Oder soll ich ein paar Highlights erwähnen?
Du kannst ja gerne ein paar Highlights sagen, oder der Niki hat sich auch noch was zu sagen, weil so ein Festival, da braucht man Unterstützung, da braucht man Leute, die mithelfen. Ich glaube, da gibt es auch noch ein großes Dankeschön.
Das auf jeden Fall, das wird der Niki machen, wir haben es total aufgeteilt, aber ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe den Text ja gar nicht parat, deinen Danksagungstext. Was Highlights? Zwei Sachen kann ich aufzählen, außer heute Morgen unbedingt kommen, morgen ist Vatertag, das heißt, alle Männer sind sowieso in der Grube geworden, in der Grazer Grube. Ich sage, eigentlich hat es Sturmgrube geheißen, aber ich bringe es total schwer raus, das Wort. Es findet morgen ab 10 Uhr statt. Im Anschluss gibt es eine Grillerei. Die Damen können gerne mitkommen oder sie bleiben zu Hause und genießen
zum Grillen,
es, dass der Mann einmal weg ist. Und die Kinder natürlich. Also wir hoffen, dass dort halb Graz dort ist. Das Stadion ist ja groß genug. Dann gibt es am Mittwoch eine Preisverleihung, Newcomer Award. Das ist auch so ein Steckenpferd von uns, dass wir halt junge Autoren fördern wollen. Und da gibt es auch ein Buch, das heißt New Crimes 2 in dem Fall. Also New Crimes 1 war letztes Jahr. Auch sehr sehenswert und sehr lesenswerte Geschichten. Wir haben den Gregor Seeberg und die Antonia Stabinger als Kabarettprogramm. Die werden Geistergeschichten lesen am Dienstag auf der Murinsel. Der Thomas Raab wird ebenfalls ein Kabarettstück, eine Kabarettpremiere von sich geben am Dienstag auf der Murinsel. Und am Donnerstag gibt es dann die lange Nacht des Krimis. Das ist sowieso der Höhepunkt, so hat es eigentlich angefangen. 10 Autoren lesen 6 Minuten und werden, wir wissen es noch nicht, mit welcher Art gestoppt. Letztes Jahr war es Applaus, im Jahr davor war es ein Pistolenschuss. Irgendwas werden wir uns einfallen lassen. Und Freitag dann großes Finale, Oliver Pötsch auf der Moorinsel. Auf keinen Fall verpassen. Großer Autor von Henkers Geschichten. Und ich glaube, das ist ein großartiger Abschluss für das Festival. Das war es in aller Kürze. Wir haben natürlich in Graz Umgebung ganz viel, also ein ganzes Steiermark eigentlich, ein Programm von Mürz Zuschlag bis Hartberg. Ich schaue es wirklich das Ganze runter, ohne reinzuschauen. Und also wenn Sie von weiter weg sind, Graz Umgebung oder aus der Steiermark, Mürz Zuschlag, Zöldweg, Hartberg, alle sind dabei. Vielen, vielen Dank fürs Kommen, dass Sie den Start machen. Alleine hätten wir es nicht geschafft, gute Überleitung, alleine hätten wir es nicht geschafft und der Niki weiß, wer uns alles unterstützt hat.
Ja, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Eröffnung des Fine Crime Festivals. Das Fine Crime Festival gehört mittlerweile zu einem der größten Literaturfestivals dieses Landes. Und eine Veranstaltung dieser Größe bedarf einfach starke, wohlwollende Partner, die uns unterstützen. Und wir möchten den heutigen Abend auch dazu verwenden, dass wir diese Partner auch in den Mittelpunkt setzen. Und daher möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken bei den Fördergebern. Das fängt an beim Bundesministerium für Kunst und Kultur, dem Land Steiermark, der Stadt Graz und natürlich unserer Bürgermeisterin, der Frau Elke K. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Energie Steiermark, mit der wir seit 2019 den Fine Crime Award zusammen vergeben. Wird spannend, die Verleihung am Donnerstag. Kommen Sie auf die Murinsel. Tolles Programm. Und die Steiermarkische Sparkasse, mit der wir zusammen den Nachwuchs fördern, ganz wichtig. Und haben hierbei, wie der Robert schon angekündigt hat, auch dieses New Crimes, heuer die 2. Ausgabe, eine Mischung aus Bestsellerautoren und Newcomern. Hierbei möchte ich mich ganz herzlich beim Grazer Verlag Edition Kuiper bedanken. Liebe Anita, lieber Robert, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Und dann am Montag die Verleihung des Steiermärkischen Sparkasse Newcomer Awards. Wir freuen uns ganz besonders heuer, 2 neue Partner an Bord zu haben. Das ist einerseits Thalia, die Buchhandelskette, die ja ab Juli am Hauptplatz große Eröffnung haben wird. Wir haben da hinten den Büchertisch heute auch vor Ort. Sie werden bei allen Veranstaltungen in Graz bei uns sein, auf den Event sein und Sie alle versorgen mit Büchern unserer Stars des Festivals. Vielen herzlichen Dank. Wir haben dann auch unser nächster Partner, der heuer neu ist, ist die Bestattung Graz, mit der wir zusammen eine, glaube ich, ganz tolle Ausstellung, eine Fotoausstellung zeigen auf der Murinsel, auch in Kooperation mit der Murinsel, wo wir das zeigen, dass wenn man trauert oder Abschied nimmt, eigentlich nichts sieht. Also auf die Murinsel kommen und sich das anschauen. Vielen Dank auch an den Stefan Köchel, Leiter des Universitätsmuseums Hans Groß Kriminalmuseum und der 7. Fakultät. Vor allem danke in der Vorbereitung. Und ja, besonderen Dank auch an die Tourismusregion Graz. Wir haben es heuer wirklich geschafft, so wie der Robert auch schon angekündigt hat. Ich glaube, wir haben insgesamt 26 Veranstaltungen, fast flächendeckend in Graz Umgebung haben wir es geschafft, mit der Tourismusregion Graz den interessierten, krimi-begeisterten Publikum Lesungen vor Ort anzubieten. Last but not least möchte ich mich vor allem bei unserem Medienpartner bedanken, der Kleinen Zeitung, für die großartigen Ankündigungen und Berichterstattung des Fine Crime Festivals. Und es freut uns ganz besonders, dass wir heute da die Eröffnung mit Ihnen feiern können. Robert, habe ich jemanden vergessen?
Ich denke die ganze Zeit nach. Nein, wir danken auch der Murinsel, da sind wir ja, das ist unser Festivalzentrum. Die unterstützen uns seit vielen Jahren. Und wenn wir jetzt jemanden vergessen haben, deswegen gibt es ja die Pause. Die Pause gibt es ja nicht für Sie, die gibt es für uns, damit wir, wenn wir jemanden vergessen haben, den nachher noch einmal erwähnen können.
Ja.
Hätte ich gesagt, oder? Machen
genau.
Wir so.
Ja.
Vielen Dank euch beiden. Die Details zum Programm wird der Robert dann sicher in der Pause noch einmal zum Mitschreiben aufzählen. Fragen Sie ihn am besten persönlich. Die Fotos auf der Murinsel, die sind übrigens vom Niki, das hat er gar nicht erwähnt. So bescheiden wie er ist, Applaus. Das ist eine ganz tolle Ausstellung.
Dazu auch nur, der Direktor, der Magister Gregor Zacki, ist heute auch da, der Bestattung Graz. Freut uns sehr, danke.
Ja, werde ich euch Dank. Die Mikros wieder wegnehmen, gell?
Danke, Niki und Robert. Ich würde dann vorschlagen, wir gehen jetzt zum Hauptteil des Abends über und dafür darf ich unsere heutigen Autor und Autorin Hans Breitecker und Angelika Hager bitte auf die Bühne bitten. Einen großen Applaus bitte.
So, bitte schön, da kriegst du auch ein Mikro.
Sehr gut.
Ich habe dein Buch gleich ganz prominent
hergestellt. Das ist sehr nett. Ich bin alt und brauche das Geld.
Ja, wir widmen uns jetzt ein bisschen dem Glamour und ein bisschen auch dem Grauen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Angelika Hager. Sie ist ja ein richtiges Multitalent. Sie ist Journalistin, sie inszeniert am Theater, sie schreibt Bücher und hat mit Polly Adler ja, eine richtige Kultfigur erschaffen. Die Kolumne, die gibt es jedes Wochenende im Kurier seit mehr als
30 Jahre
schon.
Sie ist fast so alt wie ich mittlerweile.
und Polly Adler ermittelt jetzt auch in ihrem ersten Krimi. Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade, heißt das Buch. Wie kam es dazu?
Also es kam eigentlich dazu, dass ich vor Jahren einmal eine Fernsehserie geschrieben habe, die auch tatsächlich ausgestrahlt wurde. Eine Frau sieht Rosa, hieß das. Und da gab es eben auch die Polly Adler, die eine Journalistin, chaotisch wie mein Leben halt auch ist, war großteils alleinerziehend, weil eigentlich sind Frauen ja sehr oft alleinerziehend, auch wenn sie zu zweit sind. Die hat quasi im Zuge ihrer Recherchen immer wieder ist sie auf Geschichten gestoßen, die eigentlich sozusagen ins Krimi-Genre gegangen sind. Und dann habe ich mir gedacht, ich hätte jetzt, also das ist dann eingestellt worden, weil zu wenig Zuschauer und die, was weiß ich, ja. Also das Übliche, ja. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich total schade, weil ich habe diese Figuren so gern gehabt. Und das ist ja, wenn man so schreibt, dass ich vergleiche das immer wie mit einem Puppenhaus. So wie man als Mädchen ein Puppenhaus bekommen hat, dann hat man seine Figuren und dann kommen die dorthin und dahin und dann werden sie umgebracht oder auch nicht. Und das ist eigentlich ein großes Vergnügen und man entwickelt auch so eine Zuneigung, auch wenn die nicht sehr oft, nicht sehr sympathisch sind in ihrer Grundstruktur her. Aber es tut einem dann sehr schwer, sich von ihnen zu verabschieden irgendwie und sagen, das war's jetzt, Schatzi.
Ja, wir erleben Sie jetzt deutlich länger als nur in einer Kolumne. Und eine Frage, die dir wahrscheinlich sehr oft gestellt wird, und du hast ja auch schon erwähnt, das Leben so chaotisch von Polly, so wie deines. Ist Angelika Hager Polly Adler oder umgekehrt, wie viel Polly Adler steckt in dir?
Also es ist eigentlich auch ein bisschen eine Autotherapie, diese Figur der Polly Adler, weil die natürlich auch dauernd auf die Goschen fliegt, nämlich im literarischen Sinn auch betrachtet, überall zu spät ist. Also jeder, der berufstätig war oder ist und ein Kind daneben oder auch mehrere großgezogen hat, weiß, dass man ständig in einem Gefühl ist, dass man eigentlich woanders sein sollte als dort, wo man gerade ist. Also es hängt einem die Zunge ständig wie ein roter Wollschal heraus. Und aus dieser Stresssituation und aus diesem Chaos entstehen dann natürlich auch sehr skurrile und paradoxe Situationen. Ja? Also ich bin heute zum Beispiel, es war die Pride in Wien, ja, es war eine Polly Adler-Situation. Ich habe zwei Taxis nicht erwischt, ja, und bin dann wirklich, dann hat es mich noch aufgehaut am Bahnhof, deswegen habe ich hier auch Flecken auf der Hose, und bin aber dann noch in den fahrenden Zug galoppiert. Und ich habe mir gedacht, ja, so ist mein Leben, was soll man machen? Wenigstens was zum Schreiben.
Ich wollte gerade sagen, das Leben liefert ja die besten Geschichten. Ich habe das Buch gelesen und es war jetzt nicht unbedingt ein düsterer Thriller. Ganz im Gegenteil, es war extrem lustig. Ich war selber immer so zwischen Auflachen und erschrocken sein, denn es wird ja auch gemordet und auch dieser kritische Blick auf die High Society oder auch auf unsere Gesellschaft, der fehlt nicht. War das so von dir beabsichtigt alles?
Ja, also ich finde mal, prinzipiell habe ich sozusagen große Vorbilder in Form von Billy Wilder und Helmut Dietl. Helmut Dietl, ihr habt wahrscheinlich alle Monaco Franzi oder Ki Royal gesehen und ich fand das immer so herzerwärmend, weil der Dietl einerseits einen sehr scharfsinnigen satirischen Blick hatte, aber gleichzeitig auch eine große Liebe und Zuwendung für die Schwächen dieser Menschen, ja. Also die Ansammlung von Schwächen macht eine Persönlichkeit aus, ja. Und Billy Wilder hat das ja auch in all seinen Komödien perfekt beherrscht, wie man sozusagen Menschen betrachtet, die halt auch an ihren Wünschen, an ihren Sehnsüchten, an ihren Schwächen scheitern oder sich selbst im Weg stehen. Und ich wollte einfach auch so eine Zaubertüte aufmachen, wo man dann ein bisschen in diese Welt hineinschaut, die ja auch was Liebenswertes hat, aber teilweise auch ziemlich abartig ist, muss man sagen. Ja, also gerade, und der Ausgangsort ist der Opernball und da gibt's, ich glaube, das hat Karl Kraus gesagt, ein Spielfeld für die erste und erstbeste Gesellschaft, weil dort ist ja ein Biotop von Diktatorenwitwen bis zu Korruptionisten, bis zu Starlets, Weltstarlets sozusagen, ja, Bunga-Bunga-Damen. Also es gibt dort alles, was man sich gar nicht vorstellen möchte. Und es ist eigentlich wie ein Zoo. Und ich schaue mir das sehr gerne immer mit meinen Freundinnen an. Wir gönnen uns dann ein bisschen in Gespudel, Getränk und Würstel und tun dann herumpitschen und die Ballkleider ausrichten, was ein großes Vergnügen ist. Und ich denke mir, das ist ein guter Ausgangspunkt, weil die sind natürlich auch dort wahnsinnig in Angst, dass da was passieren könnte. Und deswegen habe ich mir gedacht, beginne ich diesen Opernball meiner Hauptfigur, also der Polly Adler, die noch dazu in einer extrem angespannten Situation ist, weil sie gerade ihren Job verloren hat. Also ich habe die Printkrise auch noch mitgenommen, ja, weil sie in einem, sagen wir, in einem boulevardesken Wochenmagazin war, wie es eine Mischung aus Stern, Bunte Gala oder sowas, ja. Und das wird zugesperrt, weil natürlich die Leserschaften sich auf den sozialen Medien sehr tummeln. Und in dieser Situation, ja, die ich selber auch schon mal bedrohlich nahe erlebt habe, beziehungsweise auch von vielen Freunden kennen, wie das dann ist, wenn jetzt zum Beispiel alles, was man für selbstverständlich erachtet hat, auf einmal wegbricht. Und ich wollte das auch erzählen, und die ist jetzt sozusagen in ihren Mit-50ern, also ich habe sie ein bisschen jünger gemacht als mich, und ist natürlich auch in der Todeszone des Arbeitsmarkts, muss man sagen, ja, und versucht sozusagen ihr Leben zu gestalten, geht auf ihren letzten Opernball, wo aber ein totales Chaos ausbricht, weil Anarchisten oder Terroristen einen Bienenschwarm in den Ballsaal gelassen haben. Und das ist mir deswegen eingefallen, weil es gibt auf der Pariser Oper zum Beispiel einen Imker, der Pariser den singenden Honig macht, ja, den kann man dann dort im Souvenirshop kaufen. Der hat dort eine ganze Imkerei quasi, und die vermarkten das als den berühmten Honig vom Dach der Pariser Oper. Also so habe ich mir gedacht, weil ich wollte nichts Schreckliches machen, ja. Es sollte auch ein bisschen amüsant sein, ja. Und in diesem Zustand des Irrsinns kommt die quasi zu ihrer besten Freundin, die ein Hotel in der Nähe der Oper besitzt, und dann passiert dort was ich Ihnen dann später vorlesen werde. Also es ist quasi es gibt eine turbulente Kette an Ereignissen, aber was mir auch wichtig war, verschiedene Figuren zu nehmen und quasi aus der Perspektive dieser Figuren zu erzählen. Also zum Beispiel, da gibt es einen jungen Mann, der sich als Callboy verdingt, ja, und der redet die ganze Zeit in diesem Dinglish, ja. Und dann habe ich wirklich meine Verlegerin gesagt, das versteht ja niemand. Sag ich, ja, wir verstehen es ja auch nicht von unseren Kindern. Ich sage zu meiner Tochter immer, könntest du bitte ein Untertitelband einführen, ja? Weil das ist so random, literally, ja.
Also, es gibt ja zum Glück sehr viele Übersetzungen auch. Ich war auch sehr dankbar dafür.
Und dann habe ich dann unten das immer so hingeschrieben, auch für die bundesdeutschen Mitbürger, die sehr wienerischen Ausdrücke auch ein bisschen erklärt. Also, und dann wollte ich eben sozusagen aus den Perspektiven der verschiedenen Protagonisten erzählen, weil ich finde, das Spannende an so Krimis, die ein bisschen psychologisch auch sind, ist, dass Menschen sind wie Zwiebeln. Also dann geht immer eine Schicht runter und noch eine Schicht, und dann versteht man eigentlich mehr, je nackter, also je mehr Schichten natürlich abgefallen sind. Also das war so meine Intention.
Wir haben übrigens auch Bienen am Dach.
Schön.
Styria-Bienen.
Bringt uns auf Ideen.
Einige Bienenstöcke oben. Ich hoffe, den Bienen geht's gut und sie verhalten sich ruhig. Jetzt hast du schon einiges zum Inhalt verraten. Vor allem, wie du dein Buch, wie es startet mit dem Opernball, mit einem großen Ereignis. Und ich würde sagen, wir hören einfach gleich rein in eine Kostprobe.
Okay.
Also zurücklehnen.
Dann stoppen, weil ich lese ja so.
Ja, machen Sie sich auf einige Lacher gefasst, würde ich mal sagen.
Also, es beginnt wie immer beim Opernball, der endet immer beim Würstelstand. Ja? Und da gibt es einen Würstelstand, den nenne ich der scharfe Hansi. Es war gegen 6, klirrend kalt und das Morgenlicht in ein nahezu surreales Pink getaucht. Einer von Pollys selbsthaftenden Strümpfen hatte das Versprechen des Herstellers nicht eingelöst und kringelte sich um den rechten Knöchel. Ein Anblick perlgrauer Traurigkeit. Natürlich ekler, wie auch anders. In dieser Art von Pannen war sie schon immer Bezirksmeisterin gewesen. Während sie noch überlegte, ob sie sich für einen Blasenkatarr oder eine entwürdigende Ganghaltung entscheiden sollte, indem sie den Strumpf nach vorn gebeugt festhielt, stieg ihr der Geruch überbratener Käsekreiner in die Nase. Sie entschied sich für die Kategorie Würde mit Blasenkatarrrisiko. Und außerdem dafür, die Eitrige, sagt sie das auch, die Eitrige, ja, also sehr schrecklicher Ausdruck eigentlich. Ne? Was für ein schrecklicher Ausdruck für eine Wurst mit flüssigem Industriekäse heuer auszulassen. Ihr war nach heißer Schokolade in eleganten Gefäßen und sie wusste auch, wo sie eine solche in den nächsten 20 Minuten schlürfen würde. Und abgesehen von der Sehnsucht nach Schokolade hatte sie auch keine Lust, vor den abgefüllten Cholesterin-Junkies, die sich in ein paar Metern Entfernung rund um den scharfen Hansi scharten, eine Lachnummer abzugeben und Fragen wie, Herr, sind Sie nicht die von denen, die haben doch das Zutrat, ja? Helfen Sie mal schnell. Na, ich hab das gern gelesen, was Sie da immer geschrieben haben. Was war das gleich? Ich weiß nicht mehr, ja? Das sagen Sie auch oft zu mir. Ich hab das sehr gern gelesen von Ihnen, aber sage ich, ja, was war's denn? Ja, weiß ich nicht mehr, ja? Aber gut, Hauptsache es wird gelesen, ja? Die Ballrobe war inzwischen reif für das Putzerei Premium Service. Irgendein Vollidiot war ihr in der allgemeinen Panik auf den Saum gestiegen. Nichts war diesmal wie immer gewesen und irgendwie doch, denn wie immer hatte der Ball der Bälle, wie einem die TV-Kommentatoren mit ihrer abgestandenen Launigkeit nicht müde gewesen waren mitzuteilen, auch heuer am Würstelstand geendet. Und als hätten die Katastrophen der vergangenen Nacht nie stattgefunden, sammelten sich rund um den fettverschmierten Glaskobel neben der Oper, auf dem der scharlachrote Neonschriftzug zum scharfen Hansi prangte, ein soziologisches Mischvölkchen. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht mehr zu ändern ist, heißt die Dauerbrennerzeile in der Operette Fledermaus. Der scharfe Hansi diente den hartnäckigsten Ballbesuchern schon immer als Absturzrampe. Bei jenem Menschenschlag, der die goldene Wiener Trinkerregel Anna geht immer noch, womit jede Form von Alkohol gemeint war, sehr ernst nahm und es unter seiner Würde fand, vor 9 Uhr morgens schlapp zu machen, lösten sich ab einem gewissen Promillegrad die sozialen Barrieren im Alkoholnebel auf. 3 Straßenkehrer in der grell orangefarbenen Plastikkluft der Gemeinde Wien hatten sich unter 3 Damen mit entgleisenden Hochsteckfrisuren und derben Ottergringer Idiom gemischt. Sie prosteten einander mit ihren Hülsen, der Brauerei Schwächert dazu. Einer der Straßenkehrer erhob die Dose über seinen Kopf und sagte: Meine Damen, mein persönlicher Psychiater heißt Schwächerter. Dosendes Gejohle. Eine der 3 Grazien hatte nicht einmal bemerkt, dass ihr der linke falsche Wimpernkranz wie eine Hängeleiter aus dem Augenwinkel baumelte. Zu tief war das Damentrio in die Ereignisse der vergangenen Nacht verstrickt. Zwischen Empörung und wohligem Schauern, bei so einem Mega-Desaster dabei gewesen zu sein, wurde der Morgenfrost von ihren Gesprächsfetzen wie: Na, ich sag euch eins, unseren ersten Opernball hätte ich mir anders vorgestellt. Erst bist du deppert, das waren einmal so viel Viecher. Ja, mich hat keiner erwischt, ich bin gleich gerannt, durchschnitten. Daneben lehnte der landesweit bekannte Immobilieninvestor Stanislaus Kopp, der wie die Danilo-Parodie einer Provinzbühne wirkte. Einen weißen Seidenschal hatte er theatralisch über sein schwarzes Cape geworfen und mit schwerem Zungenschlag wollte er alle auf Wodka-Shots einladen. Möglicherweise ein tollpatschiger Versuch, seine in den Medien bereits angekündigte Pleite als übles Gerücht hinunterzustufen. Was ist mit einem Frühstückswodka, Frau Polly, oder fällt das auch unter derer Compliance? Lallte er wiederholt, als Polly im Sicherheitsabstand gerade den widerspenstigen Strumpf in ihrer Abendtasche verstaut. Ja, derer Compliance, das Anfütterungsverbot für Journalisten, war in vielen Fällen eine wirkliche Spielverderberregelung, nur in dem Fall die perfekte Ausrede. Sie zwitscherte: Danke, ganz lieb, aber nein, danke. Weiber, warum ihr immer solche Spaßbremden sein müsst, antwortete der Kopf und seine Zunge war von Promill bedingter Schwere. Der scharfe Hansi schien auch nicht mehr die Kraft aufzubringen, danach zu haken, sondern hob und senkte den Kopf nach Art dieser Wackeldackel, die manche Menschen aus unerfindlichen Gründen auf der Heckablage ihrer Autos positionierten. Die Nacht mit all ihren Abgründen hatte dem einst scharfen Hansi, Moment, ich habe jetzt irgendein Problem mit der Brille, warten Sie, ich muss das näher schalten. Die Nacht mit all ihren Abgründen, das ist kurzweitsicht, das ist immer so eine Geschichte. Die Nacht mit all ihren Abgründen hatte dem einst scharfen Hansi inzwischen die eigentliche Voraussetzung für einen florierenden Würstelstand abgesaugt. Die Nerven und das Einfühlungsvermögen für seine aus dem Ruder geratene Klientel. Denn letztendlich hatte ja so ein Würstelstand immer etwas von einer psychotherapeutischen Betreuungsstation. Polly hatte viele Jahre damit verbracht, Danilo versus Danila Rosenkriege detailgenau in ihrem Menschenresort des Wochenmagazins Flash zu erörtern. Intern hieß ihr Genre Tragödien, Trennungen, Tode und Tralala. Unter Tralala fielen Ödnisse wie Hochzeiten, Babyreportagen, Urlaubsfeatures oder ihr ultimatives Hassgenre Home Stories. Irgendein Star-Tenor in einem geschmacklosen Dachbodenausbau in der Innenstadt, der ein buntes Wokgericht brutzelte, fand sich immer. Irgendeine Moderatorin einer peinlichen Astro- oder Rateshow zögerte keine Sekunde, ihr neues Glück mit einem Ex-Fußballer und dem Jack Russell-Terrier Balzac Archie Rufus in einem umgebauten Fuhrwerkerhäuschen im Wald- oder Weinviertel zu demonstrieren. Und dazu gab es bei jedem Interview mit 98%iger Trefferquote die einfallslose Sprachhülse: Ich bin endlich angekommen. Diese Geschichten haben wir alle gelesen, ne? Aus, Schluss, Gegrübel. Es war 6.10 Uhr. Ihr letzter und mit Sicherheit aufregendster Opernball lag hinter ihr. Während die Kollegen, also eigentlich Ex-Kollegen anderer Medien, gerade im blasenschlagenden Adrenalin Online-Berichtspurzelbäume schlugen, konnte sie ganz entspannt sein. Sie hatte keinen Deadline-Druck mehr, der ihr wie eine Eisenklammer um den Hals lag. Sie wollte jetzt nur mehr die beste heiße Schokolade der Stadt trinken und dazu ein flaumiges Brioche-Kipferl essen. Dazu mache ich jetzt einen kleinen Sprung. Sie geht jetzt zu ihrer Freundin, weil wir wollen ja wissen, wo die Leiche ist, ne? Sie geht zu ihrer Freundin Iris, die dieses berühmte Hotel hat in der Nähe des Opernhauses, das Kranzler. Polly und die Kranzlerin, wie die Mannschaft ihre Chefin Iris fast zärtlich nannte, standen im Heferl, so der interne Jargon für den Raum neben der verglasten Hightech-Packstube, und rauchten. Es war der einzige Platz, wo sich Iris von den argwöhnischen Augen ihrer Gäste sicher wusste. Beide genossen das leicht verwegene, heimliche am Klo-Rauchen-Gefühl, wie zu Schulzeiten. Auf bis zur Decke reichenden alten dunklen Holzregalen, die noch der Großvater hatte zimmern lassen, standen wie bei einer Militärparade Kaffeeheferln. In der Backstube wurde extrem eifrig gearbeitet, Eier getrennt, Schnee geschlagen, Butterziegel in hohe Schüssel geworfen und Mehl und Zucker dazu gemischt. Danach wurden die Zutaten von automatischen Mixern geschlagen. Und schon war auch Frau Ruta, die gute Seele des Hauses, und drückte Polly kommentarlos ein paar hautfarbene Strümpfhosen in die Hand. Geht's besser? Nicht wirklich. Es ist ja alles noch so surreal. Ich weiß überhaupt nicht, was da los war. So eine Protestaktion habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und wo kamen die Viecher her? Wir wissen es nicht. Vom Dach der Oper, vielleicht eine interne Sabotage. Die Frondel dürfte eine der ersten gewesen sein, die mit der Kanzlerin evakuiert wurde. Frondel? Na, Mitzi Frondel, alias Coco Kaputt. Deine Superinfluencerin, die wohnt doch bei dir im Hotel. Ach ja, die kann mich auch erinnern. Es sind so viele momentan da. Aber ich bin ganz entspannt. Hoffentlich zahlt sie auch. Ja, Moment. Sie dämpften ihre Zigaretten aus und sie dachte noch einmal daran, wie sie ihr Leben weiter gestalten sollte, wie die Miete zahlen, woher das Geld nehmen, die Kredite bezahlen. Aber sie dachte sich, okay, sie wird das jetzt endlich einmal ad acta legen, weil morgen ist auch noch ein Tag, sagte Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht. Endlich kam ein blasser, schlaksiger junger Mann mit schiefer Mütze über den nach allen Seiten wegstehenden dunklen Haarsträhnen mit dem ersehnten Tablett. Er sah aus wie der verwirrte kleine Bruder von Timothée Chalamet, aber nicht ganz so hübsch. Aus der Tasse stieg eine Duftwolke auf. Der Mann aus der Backcrew zitterte jedoch so, dass bereits mehrere fette Schokotropfen auf der Untertasse gelandet waren. »Was ist denn, Justy?«, fragte Iris besorgt und nahm ihm das Tablett ab. »Ist dir schlecht oder was ist mit dir?« »Chefin«, flüsterte er kaum hörbar, »da schwebt eine Leiche in der Schokolade.« Geh bitte, Justy, selbst die Toten lieben unsere Schokolade. Du schaust einfach zu viel Netflix. Was war das schnell, was du so toll gefunden hast? 18 Morden, Chefin, mit Tom Schilling. Oder hast du lang gefeiert gestern? Doch das Szenario hinter der Glaswand, Moment, Entschuldigung. Es ist wirklich das Alter, strafte diesen Verdacht Lügen. Die Konditoren-Crew hatte sich um den ersten Kessel versammelt, dessen monströser Kupferdeckel mit der Öffnungsklappe auf dem Boden lag. Schreckensgeweitete Blicke, die Kleingeratenen sammelten sich mit erhobenen Fersen um den Kessel. Polly setzte die Tasse, die sie eben zum Mund hatte führen wollen, wieder ab. Aber Justy hatte trotz seinen Schocks der Drang zum Praktischen nicht verlassen. Gnädigste, Schokolade war nicht aus dem Kessel, wo es leicht schwimmt. Können Sie ruhig trinken. Wie beruhigend. Danke.
So, wir haben also eine Leiche, ein ziemlicher Cliffhanger, mit dem du da jetzt geendet hast.
Ja, ich will ja, dass die Leute das weiterlesen wollen.
Und ja, trotz all der Leichtigkeit in der Geschichte, trotz dem Batzen von Ironie, es geht auch ganz viel um Schein versus Realität. Es geht auch um die Welt der Influencer. Wie siehst du selbst diesen Trend, ja, zu dieser Oberflächlichkeit eigentlich?
Also es ist ja teilweise auch faszinierend, wofür die Leute sich alle hergeben, und dann diese Influencer-Welle ist, glaube ich, schon ein bisschen im Abklingen, weil wenn jetzt noch einmal eine drunter schreibt, weil so viele von euch gefragt haben, welches Haarshampoo ich verwende, ich verrate es euch. Also ich glaube, dass es mittlerweile wie bei allen Trends, Gott sei Dank, auch ein bisschen abklingend und inflationär wird, ja. Und ja, ich finde es wirklich, ich finde auch diese Aktionen, die man macht, dass man sagt, nur bis zu einem ab einem gewissen Alter erst Smartphones und Selbstdarstellung, weil wenn junge Mädchen mit 12, 13 Jahren posieren in so pornoartigen Posen, weil sie kein Korrektiv haben und keinen Filter haben, finde ich das teilweise schon befremdend und irritierend. Und ich merke es ja auch bei mir selber, man hängt viel zu viel in diesem Ding herum und scrollt, und die Leute sind ja auch so, jetzt kommt der Urlaub, jetzt stehen uns diese ganzen Urlaubsfotos und Schlachtplatten und Hotelzimmer bevor, ja, und drunter mit der schönen Unterzeile immer: Und ihr so? Fragezeichen. Früher, ja, oder man gönnt sich ja sonst nichts, habe ich auch sehr gern, ja.
By the way.
Ja, by the way, ja. Und dann kommt Hashtag Lucky Me, Hashtag So Blessed, Hashtag Best Husband in the World oder was auch immer, ja. Und das macht mich leicht aggressiv, muss ich zugeben.
Gibt aber Material.
Vielleicht gibt Material, für, endlos, ja.
Endlos Material für Bücher, ja, da frage ich gleich nach. Meinst du, es war der erste und der letzte Fall für die Polly Adler?
Also es hat mir extrem großen Spaß gemacht, das Buch zu schreiben. Es ist auch wahnsinnig anstrengend, muss man sagen, weil wenn man so Debütantin in dem Genre ist, ist es natürlich, muss man noch sehr viel mehr aufpassen. Und ich habe eine tolle Lektorin gehabt, die auch einen Guru wie Sebastian Fitzek lektoriert. Ich war gleich super geschmeichelt und die hat mich ziemlich hart hergenommen und gesagt, wie jetzt? Und wie viel Gramm ist da jetzt drin? Und hast du das recherchiert? Sag ich, ja, ich hab's recherchiert. Also es ist, man darf nicht schludern, weil man will ja sein Publikum oder seine Leserschaft einfach bei der Stange halten, weil ich glaube, es gibt immer nur ein Kriterium, ob ein Buch, egal ob es jetzt ein Krimi oder was anderes ist, die Frage des Lesers, wie geht's weiter? Und dass er wissen will, wie es weitergeht. Also ich glaube, das ist ganz einfach. Und ich denke mir, ich lese ja auch selber gern Krimis, wenn ich mich, also man kann nicht immer nur große Literatur lesen. Das muss man auch machen zwischendurch. Aber wenn man müde vom Leben ist und irgendwie sich einen Campari einschenkt, will man lieber einen Krimi lesen, oder? Also meine Verlegerin hat auch zu mir gesagt, ja, schreib ein Krimi. Krimis sind für Menschen, die sonst nichts lesen, was aber nicht stimmt, ja. Ich glaube, dass man das sehr gut durchmischen kann und dass es durchaus, ich meine, Leute wie Simenon oder Patricia Highsmith oder da gibt es ja sehr viele Beispiele, das sind ja hochklassige Literaten, die einfach auch eine Psychologie haben, die wirklich von Weltliteratur zeugt, ja.
Magst du es dann privat beim Lesen, die letzte Frage, bevor wir dann an den David und an den Hans übergeben, magst du es privat beim Lesen auch lustig oder tauchst du dann schon ab und zu in so düstere nordische Krimis ein?
Also am liebsten habe ich Fernsehserien, wo eine Leiche inzwischen den Eisschollen am Anfang ist, ja, so treibt, ja. Dann eine Kommissarin, die in einer traurigen, IKEA-verseuchten Wohnung lebt, mit ihrem Kind nicht mehr redet und an einem Tourette-Syndrom leidet oder sowas, ja. Dass die dann quasi loslegt und sich mit ihrem Kopf, der zur Seite gestellt wird, mit dem Kollegen überhaupt nicht versteht und daraus entsteht dann viel. Also ich mag es schon gern düster. Aber ich freue mich sehr, sehr, wenn ich gute Komödien am Theater sehe. Und ich liebe zum Beispiel Jasmina Reza. Also ein Buch, das ich wirklich empfehlen kann, sind die Kurzgeschichten Glücklich, die Glücklichen. Da gibt es einfach, die hat eine Beobachtungsgabe auch, also die so feinsinnig ist und so amüsant gleichzeitig und so diese ganze Comedy-O-Man in die Auslage stellt, dass man sich nur verneigen kann.
Wie würdest du dein Buch in 3 Worten beschreiben?
Also ich hoffe, mit einer großen Portion Selbstironie geschrieben und hoffentlich balancierend auf dem Grat zwischen Komödie und Tragödie.
Vielen Dank, Angelika Hager.
Danke für den
Applaus, bitteschön.
Danke. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich hier sein darf als Kurierkolumnistin. Ich habe mich eh gewundert, dass ich bei der kleinen Zeitung vorlesen darf.
Ja, wer weiß, vielleicht kommen doch noch die Bienen vom Dach runter und wir haben dann einen großen Eklat.
Ja gut, dann machen wir weiter. Den Hans Breitegger, der hier neben mir sitzt und mich, uns verbindet jetzt schon eine sehr lange Podcast-Beziehung. Er ist ziemlich genau zu dem Zeitpunkt in Pension gegangen, als ich bei der Kleinen Zeitung schon hier oben begonnen habe zu arbeiten. Danke übrigens für den tollen Sitzplatz, den habe ich mir gleich geschnappt. Und Hans Breitegger ist nicht nur Stammgast bei Delikt seitdem, also er hat wirklich einen bodenlosen Fundus an Fällen. Also wenn ich einen Anruf von Hans sehe, dann weiß ich schon, jetzt kommt er mit 3, 4, 5, 9 Fallvorschlägen und ich denke mir, das muss doch irgendwann einmal aufhören. Aber es hört nie auf, weil er einfach so eine lange Karriere hingelegt hat und so viele, viele spannende Fälle, allen voran in der Steiermark, eben sich angeschaut hat, recherchiert hat in den letzten 30, 40 Jahren als Kriminalreporter. Und er hat sich da auch einen Ruf erarbeitet als eben einer der erfahrensten Kriminalreporter und auch einer der bekanntesten Kriminalreporter im Lande. Aber er schreibt auch Bücher. Und nachdem jetzt eine Zeit lang Pause war, hast du die Pension genutzt. Und wenn ich dich jetzt nicht unbedingt abgehalten habe mit Deliktaufnahmen, um ein neues Buch zu schreiben. Das heißt, schon Damenmorde in der Steiermark seit 1881. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dieses Thema dir anzuschauen? Was hat dich daran so fasziniert?
Naja, die Idee, so etwas zu machen, so ein Projekt durchzuziehen, hatte ich schon lange. Ich war ja 1978, Silvester 78, beim Gendarmenmord in Kindberg, da habe ich darüber berichtet, das war eben meine erste große Geschichte, mein erster großer Kriminalfall. Dann war im 1986 der Überfall auf den Geldtransporter in Bad Aussee, war auch ein Gendarm und ein Postbeamter erschossen worden. Kindberg sind zwei Gendarmen erschossen worden. Ich kann mich noch an den Tag genau erinnern, wie das passiert ist. Vielleicht sprechen wir später noch ein bisschen drüber. Ja, und da ist halt irgendwie immer gedacht, das passt, denn in den Kindberger Fall habe ich ja meinen ersten Buch auch aufgearbeitet. Und der nächste Schub ist gekommen, wie die Gendarmerie so um die Jahrhundertwende die Gedenkstätten für die erschossenen oder getöteten Gendarmen renoviert hat. Ich habe damals eine Serie darüber geschrieben und habe geglaubt, ich kenne alle Gendarmenmorde in der Steiermark. Ja, dann ist wieder Zeit vergangen und da war ich schon in der Pension, habe ich mir dann die Liste der im Dienst getöteten Gendarmen geholt in der Landespolizeidirektion. Da gibt es einen Gedenkstein und nach diesem Gedenkstein sind die alle erfasst worden. Es sind alle Namen drauf und das steht auch in den Akten. Und wie ich die Liste gekriegt habe, wir müssen feststellen, ja hoppla, eigentlich weiß ich nur einen Bruchteil. Also da sind so viele dann dazugekommen und ja, und so ist das Projekt entstanden. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich mal beginnen und einmal schreiben anfangen, sonst wird nichts mehr draus. Und das ist gelungen.
Also du hast herausgefunden, nur einen Bruchteil zu wissen und jetzt gehen diese Fälle ja mehr als 100 Jahre in die Vergangenheit. Wie kann man sich da so eine Arbeit, wie kann man sich die Recherchen da vorstellen? Du warst wahrscheinlich viel in verstaubten Archiven, viel vom Computer oder hast du dich diese Maschinen, Mikrofilmgeräte auch bedient?
Na, das nicht, aber es läuft, es geht schon einfacher, also diese Mikromaschinen braucht man Gott sei Dank nicht mehr, es ist ziemlich viel digitalisiert. Ich habe mich orientiert zunächst einmal an den Akten. Zuerst einmal muss ich erwähnen, meine Unterlagen, meine Sammlung, die ich zu Hause habe, das deckt sich ab mit Notizen, bis hin Zeitungsberichte ja, und teilweise auch Erhebungsakte, richtige Akte, Gerichtsakten zum Beispiel. Ja, und natürlich alte Zeitungen. Es ist früher in früherer Zeit ja sehr genau alles beschrieben worden. Da hat es von der Gendarmerie oder von der Polizei eine einheitliche Meldung gegeben. Ich habe ja sehr viel dazugelernt beim Recherchieren. Ich habe ja wirklich viel nicht gewusst, auch geschichtlich sehr viel dazugelernt. Ja, und es war sehr lustig, muss ich sagen. Ich habe meinen Spaß gehabt dran. Es hat mich wirklich fasziniert, wie seinerzeit die Zeitungen darüber berichtet haben, wie seinerzeit die Erhebungsakten geschrieben worden. Das habe ich alles ein bisschen einfließen lassen, die Gründe, Motive. Und das ist eine breite Palette entstanden. Das breite Palette ergeben halt von warum Gendarmen im Dienst getötet worden sind. Ja, und so ist das Buch entstanden. Es sind in etwa 30 Fälle, so viel hat es gegeben. Und da habe ich aber nicht alle aufgearbeitet. Ich muss dazu sagen, es gibt viele Tote, zwölf Tote hat es gegeben, wie der Aufstand, Februaraufstand im Jahr 1934 und dann der Nazi-Aufstand, der Dollfuß ermordet worden ist. Da habe ich natürlich vieles nicht. Die Gendarmen, die bei den Kämpfen ums Leben gekommen sind, habe ich zwar namentlich erwähnt, gesammelt, aber nicht, da bin ich nicht auf die Einzelfälle eingegangen. Aber es hat in dieser Zeit auch Morde gegeben. Da habe ich in der Steiermark drei Einer beim Juliputsch und einer oder zwei beim Aufstand mit dem Koloman Wallisch in Bruck, wie die geflüchtet sind über den Eisenpass und einen Hinterhalt aufgebaut haben und halt zwei Gendarmen erschossen haben. Einer ist erschossen worden in St. Michael, der hat sich die Gendarmerie ergeben, dem Republikanischen Schutzbund. Die sind hinaus aus dem Gasthaus, zuerst haben sie sich verschanzt gehabt, dann sind sie raus, weil sie gesehen haben, dass sie keine Chance haben. Und haben die Waffen einzeln raus und haben die Waffen abgegeben. Und der letzte war der Postenkommandant und hat die Waffen abgegeben. Und einer ist hingegangen und hat ihn dort auf offener Straße erschossen. Den unbewaffneten Gendarmen. Das ist natürlich ein Mord für mich, ein aufgelegter Mord. Und das habe ich natürlich mitverarbeitet. Im Zweiten Weltkrieg war es ähnlich. Da muss man halt irrsinnig aufpassen, weil sofort in den Verdacht kommt, wenn das irgendwie mit Hitler-Nazi-Weltkrieg zu tun hat, weil da glauben alle gleich, und das habe ich jetzt da bei einer Gedenkstätten-Eröffnung oder Gedenkstätten-Einsegnung erwähnt, dass man dann sofort alles unter dem Topf Nazi schmeißt. Da muss man halt aufpassen.
Also jeder einzelne Fall, nehme ich an, ist dann auch ein Blick auf die jeweilige Zeit und erzählt dann jetzt nicht nur den Fall an sich, sondern auch über die Umstände, wie es damals war.
Richtig, was ich zum Beispiel nicht gewusst habe, bei meinen Recherchen gelernt habe oder darauf gestoßen bin, auf dieser Liste, die ich von der Polizei bekommen habe, sind zwei tote Gendarmen angeführt, die im Jahr 1920 in Leoben ums Leben gekommen sind. Und da steht dabei, das ist alles bezeichnet unter Gefallen für die Vaterländische Front. Und ich denke mir, Vaterländische Front, da konnte ich nichts anfangen damit und habe angefangen zu recherchieren und habe mir Archive durchsucht und bin darauf gekommen. Damals hat es ja eine Hungersnot gegeben und da sind die Mütter mit ihren Kindern von Donauwitz in die Innenstadt nach Leoben, um zu demonstrieren für mehr Mehl und für mehr Brot. Und da waren 15 Gendarmen im Einsatz, die haben die Bezirkshauptmannschaft, auch die Verteilungsstelle war gesichert, die haben die Leute im Griff gehabt, aber Kommunisten aus Graz, die in Graz vertrieben worden sind, das war damals ja verboten, kommunistisch tätig zu sein, die sind nach Donauwitz und sind dann von Donauwitz auch dazugekommen zu den Demonstrationen und haben im Hintergrund die Menge aufgeheizt und das ist so weit gekommen, dass sie einen Gendarmen erschossen haben und einen Gendarmen erschlagen. Und das sind auch zivile Personen ums Leben gekommen. Also das waren schon interessante Details, wo ich gesagt habe, da bin ich wieder ein bisschen, da habe ich ein bisschen was dazugelernt, das habe ich auch nicht gewusst.
Bleiben wir noch ganz kurz bei den Recherchen, über die wir schon gesprochen haben. Du hast mir vorher erzählt, es gab da einen Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist.
Ich glaube, du spielst auf den Kindberger Gendarmenmord an, stimmt's?
Über den wollte ich später sprechen.
Okay, nein, ich weiß schon. Das ist der Eduard Blass, der scheint auf der Liste auf. Eduard Blass, erschossen bei der Festnahme von zwei Ausländern. Eduard Blass, Angehöriger des Gendarmeriepostens Bleisch. Und ich wohne in Gradwein. Für mich ist Bleisch immer der Übergang nach Gschneid. Das ist ein Bleisch, aber da gibt es nur ein paar Bauern und kein Gendarmerieposten. Jetzt habe ich einmal gesucht, wo gibt es noch ein Bleisch und bin draufgekommen, das ist ein kleiner Ortsteil jetzt von St. Anna am Eigen. Naja, und nachdem ich in den alten Zeitungen überhaupt nichts gefunden habe, habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt an dieser Geschichte nicht, weil der müsste irgendwo aufscheinen. Dann habe ich mir die Gendarmerie-Chronik ausgehoben und da steht genau beschrieben, Datum, wann, wie, wo. Der wollte da zwei Ausländer festnehmen und ist niedergeschossen worden. Und dann der Schlusssatz lautet, er wurde lebensgefährlich verletzt in das Krankenhaus Feldbach eingeliefert. Und mehr steht nicht dabei und es gibt auch keine Folgegeschichte in der Gendarmerie-Chronik und keine einzige Zeitung hat eine Zeile darüber berichtet damals. Jetzt habe ich die Gemeinde in St. Anna am Eigen angerufen und da hebt eine Frau Blass ab. Und dann sind wir drauf gekommen, sie war nicht verwandt, aber Namensgleichheit und sie hat das auch gehört und sagt, ja, da lebt die Tochter noch. Sie wird hinfahren zu der Tochter, sie ruft nicht an, die ist ein bisschen eigenartige Frau, hat sie mir so, ich sage es jetzt so, wie sie es mir gesagt hat, aber sie fährt nach dem Dienst hin und sie wird sie fragen, ob sie mit mir oder ich mit ihr Kontakt aufnehmen kann. Das hat nicht funktioniert, sie wollte nichts wissen davon. Und dann hat diese Frau Blass von der Gemeinde zum Suchen angefangen im Sterberegister, da hat sie mir geholfen, ich habe danach gesucht. Es war mordsaufwendig, aber wir haben absolut nichts gefunden. Sind aber im Laufe der Recherchen draufgekommen, dass Eduard Blass irgendwann, ich glaube 2020 oder 2019, verstorben ist. Und dann habe ich mir den Akt kommen lassen, von Personalakt von der Gendarmerie, und hat tatsächlich gelebt. Also das war ein Irrtum, dass der auf dem Stein, auf dem Gedenkstein als Mordopfer aufscheint. Das war 1946, diese Tat. Und der ist, wie gesagt, verstorben dann 2020 oder 2019, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also war da für mein Buch, waren die Recherchen umsonst, aber ich habe abgelegt im Archiv, und es ist halt, das war so eine Episode, weil allein schon mit dieser Namensgleichheit, ich war schon voller Hoffnung, jetzt habe ich eine Familienangehörige von Blast erwischt und die wird mir alles erzählen, war nicht so.
Da haben wir schön ein Happy End, oder? Zu entdecken.
Ja. Und der ist auch nie an dieser Gedenktafel zufällig vorbei und hat das, ja,
das
eigenen
ist,
Namen.
Ja, das ist mir unverständlich, weil ich meine, die haben immer schon am Riedag um 7 gefeiert, dort bei der Gedenktafel. Aber der ist offensichtlich nie dabei gewesen oder hat auch nie geschaut, wer da oben steht. Auf jeden Fall taucht sein Name unter den Toten auf und hat aber noch so viele Jahre gelebt.
Hans, kommen wir zu einem Fall. Ich glaube, es war einer der ersten, den wir gemeinsam für Delikt aufgenommen haben, ist schon eine Zeit lang her. Wir werden jetzt nicht so ins Detail reingehen, aber die Kindberg-Geschichte. Du hast sie am Anfang schon anklingen lassen, dass das einer der Fälle war, der dich zu diesem Buch inspiriert hat.
Auch inspiriert.
Im schnelleren Durchlauf, was ist damals passiert?
Ich war in der obersteirischen Redaktion in Bruck, ich war noch freier Mitarbeiter und habe die Aufgabe gehabt an diesem, das war der 30. Dezember 1978, man hat erwartet, dass auf der Gastarbeiterroute viel Verkehr sein wird, und man hat mit Unfällen gerechnet, weil es hat ja ständig Unfälle gegeben. Und damit die Grazer nicht ausrücken müssen in die Obersteiermark, es hat ja keine Autobahn, nichts gegeben, man hat alles müssen auf der Bundesstraße fahren, habe ich schon Alldienst übernommen in Bruck. Und dann gab es, und das war Fahrt, es war den ganzen Tag nichts los, ich bin dann zur Kriminalaußenstelle, habe ihnen einen guten Rutsch gewünscht und bin dann wieder in die Redaktion, und wie ich hinkomme, sagt er, uns hat gerade ein Kollege, ein Mitarbeiter angerufen, ein Rettungssanitäter, der auch bei uns Mitarbeiter war. Zufällig sitzt er heute da, aber ich sage eh nichts, Fredl, wo du bist. Und der hat uns angerufen und verständigt, dass ein Gendarm angeschossen worden ist. Mit dieser Information bin ich nach Kindberg losgefahren mit einem Fotografen. Und bis wir natürlich dort waren, es ist dann schon die Dunkelheit hereingebrochen, dann komme ich am Posten, war ein einziger Gendarm da, sage ich, was ist passiert, stimmt das? Sag ich, was? Sie reden von einem Angeschossenen, der Chef ist tot, der junge Kollege ist tot und einer ist angeschossen. Und dann sage ich, na, wo ist es, wo ist der Tatort, sagen Sie mir, erklären Sie mir den Tatort. Und ich habe Stress, aber hat mir dann trotzdem alles gesagt. Ich bin dann hingekommen, noch bevor die Kripo dort war, und habe das alles mitverfolgt. Der Täter war noch im Haus, die Leichen sind heraus, eine Leiche ist herausgelegen gelegen, eine im Haus. Der Schwerverletzte war aber schon abtransportiert. Und der erste, also es waren drei Gendarmen sind hin und wollten diesen Burschen verhaften, weil einer angezeigt hat, dass da oben am Herzogberg, in einem Bauernhof, sich ein gewisser Rupert Treuercheck eingemietet hat unter dem falschen Namen Anton Heinrich Bieliner. Und der ist gesucht worden wegen Betrug. Und dabei im Fahndungsführer hat es ja nichts gegeben, es gab nur so ein Fahndungsbüchel und da ist drinnen gestanden eben Haftbefehl und unten Vorsicht Schusswaffe. Jetzt haben die zwei Beamte von einer Verkehrsstreife als Verstärkung mitgenommen, die haben heraus gesichert und die drei Gendarmen sind halt ja ein bisschen leichtsinnig. Aus der heutigen Sicht muss man das wirklich sagen, es war dann ein Thema, das war dann ein Thema in der Gendarmerieschule, lange, viele Jahre. Die sind hineingegangen ohne gezogene Waffen, weil es Betrüger festnehmen, es steht zwar Schusswaffe dabei, aber was soll ein Betrüger machen, der ist ja nicht so gefährlich unter dem Motto. Und ich habe dann 20 Jahre später mit dem Überlebenden Kontakt gehabt und der hat mir gesagt, ja, ich habe den angesprochen, ich habe mit dem Treuercheck geredet, ich habe meine rechte Hand in der Tasche auf der Pistole gehabt, schussbereit. Und dann passiert was, die anderen zwei haben, da war einer dabei, 21-Jähriger, der 14 Tage vorher Vater geworden ist, sein Kind einen Tag vorher nach Hause bekommen hat, weil das Kind länger in der Klinik war. Ja, und dann sieht der Postenkommandant ein Gewehr hängen an der Wand. Das hätte der Täter nie erreichen können. Und der nimmt das Gewehr runter und gibt es seinen Kollegen, der mit dem verhandelt hat und aufgefordert hat, sich auszuweisen in die Hand und sagt, bring das Gewehr ins Freie. Und der dreht sich um und geht mit dem Gewehr, will hinausgehen und hört schießen. Der Täter hat, wie man dann rekonstruiert hat, so dann also den Ausweis aus der Tischlade nimmt, in Wahrheit hat eine kleinkalibrige Pistole genommen und hat zuerst den 21-jährigen Gendarmen niedergeschossen, dann den Postenkommandanten und hat dann den anderen, der mit dem Gewehr hinaus ist, von hinten nachgeschossen und hat auch die Lungen durchschossen. Der hat sie trotzdem ins Freie retten können und die anderen beiden sind bereits, wie die Obduktion dann ergeben hat, tödlich getroffen am Boden gelegen. Und er ist dann noch hin und hat ihnen zwei Genickschüsse verpasst, hat dann den Jüngeren hinausgeworfen ins Freie und in dem Moment hat dann der Sicherungsposten genützt. Einer der beiden, der eine hat mit Maschinenpistole geschossen, hat überhaupt nichts getroffen und der zweite mit dem Karabiner und hat ihm die Schulter durchschossen. Und dann hat er sie im Haus verbarrikadiert und hat vom ersten Stock herunter auf den verletzten Gendarmen damit geschossen. Der hat sie zum Streifenwagen geschleppt, am Boden, aufstehen hat er ja nicht mehr können und hat noch zweimal getroffen. Und wieder, das hat er mir nach 20 Jahren dann erzählt, wie er dann zum Streifenwagen gekommen ist und funken wollte, um Hilfe funken wollte, weil die anderen haben kein Funkgerät mitgehabt, ist er draufgekommen, dass die Frequenzen einmal stimmt, jetzt kann er nicht funken, logischerweise. Dann ist ihm eingefallen, sagt er, er war bei Bewusstsein, er hatte ein mobiles Funkgerät und hat dann Hilfe angefordert. Inzwischen ist dann eh die Rettung schon gekommen. 51 Mal hat der Täter auf dem Rettungswagen geschossen. Ich sehe heute noch den Sanitäter vor mir, weil ich hinkommen bin, ist der noch dort gewesen mit zerschnittenem Gesicht. Der ist nicht getroffen worden. Er wollte nämlich mit dem Rettungswagen zum Streifenwagen hinfahren und den Verletzten rausholen. Und die Splitter von der Glasscheibe haben ins Gesicht zu zerschnitten. Das Bild sehe ich heute noch nicht. Das war die Geschichte. Und dann hat er sie ergeben, weil Verstärkung eingetroffen ist oder die Gewehre runtergehauen. Er hat mit Langwaffen geschossen auf dem Rettungswagen. Ja, und ich sehe noch ein zweites Bild vor meinen Augen. Neben mir, inzwischen ist die Kriminalpolizei aus Bruck gekommen und neben mir steht ein junger Beamter, Bezirksinspektor, den ich sehr gut gekannt habe damals schon. Und der hat, wir haben ein bisschen geplaudert und im Moment transportiert die Rettung den angeschossenen Täter heraus und der Beamte geht hin und sagt, schau, was du angerichtet hast. Und der spuckt ihm mitten ins Gesicht. Und du weißt, der das Gesicht abwischt und die Rettung den hineingibt. Wir haben das gar nicht, das hat sich innerhalb von Sekunden abgespielt. Kommt der Sanitäter dann auf uns zwei zu und sagt, kein Speck, sie sollen mitfahren mit dem Rettungswagen. Und auf dem Weg von da dort zum nach Kindberg hinunter, das sind einige Kilometer, hat er gestanden, warum er geschossen hat. Er hat nämlich glaubt, dass er wegen einem Mord in München verhaftet wird. Kein Mensch hat ihn in Verbindung gebracht mit dem Tötungsdelikt in München. Das hat ja nur er gewusst und das war ungeklärt und das hat er befürchtet und deshalb hat er geschossen. Und noch eine kleine Episode, was heute unvorstellbar wäre, dann höre ich schon auf. Sie sind nicht ins Spital gefahren mit ihm sofort, sondern zuerst zum Gendarmerieposten, haben ihn vernommen und wie er dann unterschrieben gehabt hat, haben sie ihn ins Krankenhaus geführt.
Nett. Ja, und das war einer deiner ersten Fälle?
Ja, das war mein erster Fall, überhaupt mein erster Mordfall, über den ich berichtet habe und natürlich das gleich so eine große Geschichte. Ich habe dann zwar am ersten Tag dann noch Verstärkung gekriegt, weil man, das war dann schon am Abend, da musste ich aktuell eine Geschichte fertigbringen, Fotos müssen nach Graz. Das hätte ich allein ja gar nicht zeitlich schon nicht geschafft und dann von dort weg habe ich das ausschließlich allein bearbeitet, den Fall.
Ja, wie geht es einem danach, wenn du das sowas jetzt mitkriegst aus nächster Nähe? Ich weiß, du bist abgebrüht, aber also wenn ich mir vorstelle, dass mir das als junger Mann passiert wäre, das hätte schon was mit mir gemacht.
Nein, das hat mit mir nichts gemacht, weil wenn man jung ist und wenn man wirklich in den Job Fuß fassen will, dann darf er das gar nichts machen. Aber es hat Geschichten gegeben, die stehen da nicht im Buch, wo auch ich einfach nicht mehr können habe, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's mir, die mir tief unter die Haut gegangen sind und vor allem, das waren zwei Kindesmorde, einer in Mittelfeld und dann in Feldkirchen bei Graz. Da unten war ich dabei, wie die Leiche gefunden worden ist, das war ich mit einem Kriminalbeamten. Ich bin dort hineingegangen, weil der Hundeführer sagt, schaut euch die Schweinerei an. Und das geht natürlich schon tief unter die Haut und vor allem, wenn du selber Kinder hast. Mhm. Aber alles andere, da will man Distanz aufbauen.
Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Willst du vielleicht noch einen kurzen Auszug aus deinem Buch vorlesen?
Ja.
Das Brillenthema.
Ich habe leider kein Buch. Ich muss das da. Das habe ich befürchtet.
Soll ich das Mikro halten?
Naja, war nicht schlecht.
Wir sind zwei Profis, gell? Ja.
Hier ist am 5.6.1880 Gendarm Karl Marley im Dienst durch Mörderhand gefallen. Kurz gehalten ist die kaum noch lesbare Inschrift auf einer Marmortafel am Ende der Stubenbergklamm. Gerichtsakten über den historischen Kriminalfall gibt es praktisch keine mehr. Nur ein Tatortbericht der Gerichtskommission und 14 Zeilen in Kurrentschrift, die aber erst 40 Jahre später in der Gendarmeriechronik niedergeschrieben wurden, sind die einzigen amtlichen Unterlagen, die noch vorhanden sind. Der Fall beginnt mit Einbruchsdiebstählen in der Region Birkfeld-Anger-Stubenberg. Der Verdacht fällt auf Roma, die seit Jahren als Musikanten, Wanderhändler oder Bettler umherziehen und nicht nur die Bevölkerung, sondern auch den Behörden und vor allem der noch jungen Gendarmerie Sorgen bereiten. Die Gruppen kommen aus Westungarn, heutiges Burgenland, und ziehen sich immer wieder dorthin zurück, was die Fahndung nach den Einbrechern schwierig macht. Das Königreich Ungarn ist Teil der Habsburger Monarchie, deshalb sind die Grenzen durchlässig. Es gibt aber keine Pass- und keine Zollkontrollen. Doch für die österreichischen Sicherheitsbehörden stellt die Grenze eine unüberwindbare Hürde bei der Fahndung nach den Verbrechern dar. Ungarn hat ein eigenständiges Polizeisystem, eine Kommunikation zwischen den österreichischen und ungarischen Sicherheitskräften ist nur unter Einbindung der Wiener und Budapester Zentralstellen möglich, also keine wirkliche Hilfe für die Gendarmerie im Grenzgebiet. Im Frühjahr 1880 kommt es in der Oststeiermark zu einer auffälligen Häufung von Straftaten. Ende Mai werden am Gendarmerieposten Birkfeld, der 1850 in Betrieb genommen wurde, mehrere Einbrüche angezeigt. In der Kulmmühle bei Lebing und bei der Steinswirtin in Oberfeistritz haben die Diebe Kleidungsstücke, Bettzeug und Geld gestohlen. Das Gebiet des Postenrajons Birkfeld ist weitläufig und nur 5 Gendarmen stehen für den Streifendienst zur Verfügung. Ich muss jetzt ein bisschen abkürzen. Man hat sich dann für eine Sperrpunktaktion entschieden, in Zusammenarbeit mit dem Bezirksgendarmeriekommando Weiz. Mit dabei bei diesem Einsatz ist der 25-jährige Karl Marley, ein gebürtiger Eibiswalder. Gemeinsam mit seinem Chef Alois Riederer zieht er los. Zunächst durchstreifen die beiden Gendarmen die Gegend um Anger. Dann trennen sich ihre Wege. Der Postenkommandant will sich noch mit den Kollegen vom Posten Weiz treffen und mit ihnen das weitere Vorgehen besprechen. Für den nächsten Morgen, 7 Uhr, haben Gendarm Marley und sein Chef in Oberfeistritz einen Treffpunkt vereinbart. Es gab ja keine Kommunikationsmittel und die haben gesagt, nächsten Tag um diese Zeit treffen wir uns wieder dort und dort. Karl Marley marschiert allein weiter Richtung Flowing, nur mit einem Karabiner bewaffnet. Gegen 19 Uhr trifft er auf einen gewissen Anton Wedel, der ihm von einer Gruppe Roma berichtet, die in der Stubenbergklamm gesehen wurden. Laut Eintragung im Dienstbuch bricht der Gendarm am 4. Juni 1880, kurz vor 22 Uhr in die Klamm auf, um Vorpass zu halten. In der Dunkelheit legt er sich auf die Lauer. Tatsächlich hält sich Marley stundenlang in der Stubenbergklamm auf. Was weiter geschieht, wird später eine eingesetzte Gerichtskommission zu klären versuchen. Faktum ist, Karl Marley befindet sich bereits wieder auf dem Rückweg nach Flowing, als er angegriffen wird. Laut Protokoll der Gerichtskommission legt er am Ende der Stubenbergklamm eine Ruhepause ein. Er setzt sich hin und beginnt, seine Pfeife zu stopfen. Ich bin gleich fertig. Es ist der 5. Juni 1880, 3 Uhr nachts. Der Gendarm bemerkt nicht, dass sich von hinten sein Mörder anschleicht. Als er in der Dunkelheit die Geräusche hört, ist es bereits zu spät. Marley springt zwar noch auf und versucht, in Schussposition zu gehen, doch der Täter stürzt sich auf ihn und sticht mit einem Dolch auf den Gendarmen ein. Reflexartig versucht Marley, den Angriff abzuwehren. Ein Stich an der Hand spricht für eine Abwehrbewegung. Doch er hat keine Chance. 23 Mal sticht der Täter zu, davon sind 7 Stiche absolut tödlich. Sein Gewehr lässt Marley erst fallen, als er sterbend zusammenbricht. So, und da höre ich jetzt auf. Nur ganz kurz, es sind dann 2 Frauen und 3 Männer verhaftet worden, die einer Sippe Roma angehört haben, sind in Graz vor Gericht gestellt worden und jetzt verrate ich nicht, wie das ausgegangen ist. Es war ein zunächst erwartender Prozess, später dann hat sich die Geschichte ganz anders entwickelt und es hat dann ein Universitätsprofessor aus Graz, der Helmut Gebhardt, mit dem Fall auseinandergesetzt und der ist zu einer Ansicht gekommen oder zu einem Ergebnis gekommen, das ich mit ihm teile. Es waren nicht die Roma, die konnten es nicht sein. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweg verraten. Aber das Motiv bleibt noch ein Geheimnis, das steht dann im Buch.
Ein Cliffhanger zum Schluss, da merkt man, es ist ein Profi. Ja, danke Hans Breitecker. Ich glaube, wir gehen jetzt in eine Pause, stimmt das?
Ja, ich glaube, jetzt ist einmal Zeit zum Durchschnaufen nach all diesen Geschichten. Ja, wie gesagt, es gibt eine Pause, es gibt Getränke. Die Herrschaften von Gin 1410 stehen da und ich würde sagen, wir hören uns dann in Kürze wieder. Wir gehen noch in eine spannende Diskussion mit unseren beiden Autoren heute Abend.
Meine erste Frage an die Angelika vielleicht gleich einmal. Du hast jetzt ja zwei eher bedrückende oder einen sehr bedrückenden Fall gehört, aber prinzipiell True Crime, ist das ein Thema, das dich auch fasziniert oder ist das etwas, wo du auch Inspiration beziehst für...
Absolut, ich finde... Das wäre auch mal gut, sehr blond, mit diesem Mikrofon.
Gemeinsam haben wir es geschafft.
Ich bin sehr fasziniert und es gibt ja
ein großes literarisches Vorbild zum Thema True Crime. Das ist Truman Capote in Cold Blood, kaltblütig, mit dem Buch er quasi weltberühmt geworden ist, weil er ist damals in einen wirklichen kleinen Ort, in ein Dorf, in ein Getreidedörflein in Kansas City gereist, wo zwei junge Männer eine ganze Familie ausgerottet haben auf die grausamste Art und Weise. Und hat dann wirklich dort recherchiert bis ins kleinste Detail. Also er hat quasi die Teetasse, die dort in diesem Familienhaus gestanden ist, genau beschrieben. Er war sehr detailbesessen, akribisch und hat damit eigentlich auch ein ganz neues Genre begründet, nämlich den New Journalism, der so quasi an der Schnittstelle zwischen Literatur und Journalismus ist. Und da gibt es ja dann noch andere Beispiele wie Tom Wolfe oder Norman Mailer. Und wenn man das gut schildern kann und detailreich, ich will ja dann immer wissen, wie schaut es in den Leben dieser Menschen aus? Ja? Was hat die bewegt? Was haben die für Hobbys gehabt? Was haben die für Träume gehabt? Also das finde ich dann sehr faszinierend, wenn man diese Welt mit nach empfinden kann durch einen Autor. Und das ist das True-Crime-Genre genauso spannend wie die Fiktion.
Da könnte man jetzt die Gegenfrage an den Hans stellen. Willst du den Krimi von der Angelika heute mit nach Hause nehmen?
Das sagst nichts tun. Falsches! Nein, ich sage nichts Falsches, das werde ich tun.
Stell die Frage bewusst.
Und ich werde mir den zu Gemüte führen.
Liest
versprochen,
liest du privat auch fiktionale Geschichten?
Ja, ich lese sehr viel Krimis. Ich lese generell alles. Aber meine Lieblingslektüre sind natürlich die Krimis. Und da habe ich wieder die schwedischen am liebsten.
Also das da
sind
denkst,
auch die brutalsten.
Da denkst du dir noch an einen richtig schweren, harten Kriminalfall, der in echt passiert ist, so zum Runterkommen dann an fiktionalen.
Genau.
Ja, Krimi lesen entspannt, hat mir heute schon jemand gesagt. Zum Thema vielleicht True Crime in der High Society, das kommt doch vor, wir haben von Finanz- und Korruptionsskandalen angefangen bis zum Fall des Serienmörders Jack Unterweger, der eine große Fan-Anhängerschaft in der Gesellschaft gehabt hat. Welche Fälle haben euch da vielleicht zuletzt bewegt oder hat euch das auch zum Schreiben inspiriert?
Also mit Unterweger habe ich mich ziemlich beschäftigt, weil das natürlich so ein legendärer Fall war und möglicherweise einer der wenigen Serienkiller, wie man sie quasi in den klassisch amerikanischen Filmen immer wieder begegnet, wie Hannibal Lecter und so. Und ich habe da mit der Astrid Wagner, das war die Jus-Studentin, die den Unterweger in Graz besucht hat im Gefängnis und mit ihm auch eine Liebesaffäre. Also es ist alles ein bisschen schräg gewesen. Die hat auch noch heute den weißen Anzug von ihm im Kasten hängen mit Putzereifolie drüber. Und ich habe mir gedacht, uiui, also das ist ja fast noch, also auch das ist gespenstisch, nicht nur diese schrecklichen Geschichten. Und dann habe ich auch mit seiner Geliebten, die ganz jung ja damals war und mit ihm nach Amerika gegangen ist, also quasi geflüchtet ist, die unter einem anderen Namen heute ganz zurückgezogen lebt, mit der habe ich auch ein langes Gespräch geführt. Und das sind dann schon journalistisch auch für bei Profil so Sachen, die mich, also wo ich mir denke, da hätte ich so gern so viel mehr Zeit, um das noch auszuschildern. Und ich liebe ja wirklich, wenn das so detailreich ist, ja, also wenn dann wirklich so die Hose, die er getragen hat, beschrieben wird oder eben das Kaffeeheferl oder was haben die gegessen oder was für Bücher hat er im Regal stehen und so weiter. Das finde ich schon sehr spannend und da gibt's die Amerikaner sind da tolle Vorbilder, also Magazine wie der New Yorker oder so. Aber es gibt auch viel True Crime jetzt auch in unseren Medien, also wie bei euch. Und es gibt auch diese Crime-Edition des Sterns, so ein Monatsmagazin. Das habe ich eine Zeit lang heftig gesammelt, weil da sehr gute Autoren Fälle beschreiben. Und das, wenn das gut geschrieben ist und mit einem literarischen Blick versehen ist und trotzdem faktenakribisch ist, dann ist das schon ein Genuss, ist ein perverser Genuss, könnte man sagen. Es hat natürlich auch was Arges, wenn man sich an diesen Geschichten, also weil diese Geschichten diesen Zulauf haben. Es gibt ja diesen Spruch von Oscar Wilde, den ihr hier auch habt beim Crime Festival.
Also diese quasi, Spannung möge sie nie enden.
Diese, ja. Ich mag Spannung schrecklich, aber möge sie nie enden. Und ein bisschen ist es schon so. Also wir sind auch, ich glaube, nicht nur, wenn man jetzt an der Front gearbeitet hat, so wie sie, aber wir sind schon noch ein bisschen abgestumpft auch durch diese Welle an True Crime. Ja? Also es regt einem ja schon wenig auf mehr, weil man schon so viel gesehen hat. Also man hat gelesen von Söhnen, die die Köpfe ihrer Mutter in eine Auslage legen. Also die schlimmsten Dinge hat man quasi schon gelesen, aber das Schlimmste sind wirklich Morde an Kindern. Also da bin ich voll bei Ihnen. Das hat mich auch gebeutelt. Also da habe ich als Journalistin eine Geschichte gemacht über diese junge Mutter, die in einer Psychose ihre beiden Kinder ertränkt hat in Niederösterreich. Und das war, also das sich vor Augen zu führen und in allen Details durch Gespräche mit Polizisten oder durch die Anwälte und so weiter nachzuerleben, das macht schon was mit einem. Das ist natürlich auch, weil ich nicht nur solche oder eher selten solche Geschichten recherchiere und sehr viele andere Themen auch mache, aber das kriecht in einen und setzt sich in den Nacken.
Jetzt haben wir vorher über die Wiener High Society gesprochen und was da so für Verbrechen passieren könnten, zumindest. Wie schaut es in Graz aus, Hans? Was treibt da die High Society so jetzt im echten Leben? Fällt dir da was ein?
Ja, da fallen mir zwei Geschichten ein. Anschließend dann die Kollegin Jack Unterweger, der ja auch, dieser Fall spielt ja auch nach Graz. Da war ich habe das aus anderer Sicht erlebt. Ich war derjenige, der da schon der Marie den Hinweis gegeben hat auf dem Unterweger. Aufgrund meiner Recherchen ist der Haftbefehl ausgestellt worden, der ist ja nicht in Wien. In Wien sind sie abblitzt, wenn der Geiger und der Edelbacher, der Verstorbene jetzt, das im Fernsehen erzählt haben, das stimmt ja nicht, sondern die haben ja keinen Haftbefehl bekommen in der Steiermark, die Gendarmerie hat ihn gekriegt, weil das wirklich Hand und Fuß gehabt hat. Ich war der Journalist mit meinen jungen Kollegen zusammen. Wir haben in Türkenloch den Unterweger interviewt. Das war das letzte Interview, bevor er geflüchtet ist, nach Miami. Und das waren natürlich schon Eindrücke, die da entstanden sind. Unterweger war ja ein sehr, ich hätte gesagt, jetzt auf steirisch bauernschlau. Er hat sich gewählt ausdrücken können, er war intelligent, das muss man sagen, hat aber auch manipuliert. Er war ein manipulativer Mensch. Und wenn man ihm da entgegengetreten ist, und das habe ich im Türkenloch gemacht, weil da habe ich ihm gleich die Schneid abgekauft und es war ein sehr 2 Stunden langes Gespräch. Das liegt auch bei den Gerichtsakten. Das ganze Protokoll ist ja dann angefordert worden. Das war eine der größten Geschichten. Ich habe dann parallel oder vorher diese Geschichte mit der Eva Maria Baflik und den behinderten Kindern, ein Projekt in der Südsteiermark, wo ein Kind umgebracht worden ist, die anderen schwerstens misshandelt. Dieser Mord ist ausschließlich geklärt worden, weil sie bei mir im Büro, beim Chefredakteur bei mir, darauf hingewiesen hat, dass das ein Mord ist. Sie wollte von den Misshandlungen ablenken. Und ich vergleiche immer diese Eva Maria Baflik mit dem Jack Unterweger. Der Unterweger war das Aushängeschild.
Sie hat das Kind ermordet,
die sie Frau? Sie mit der Haushälterin hat das geistig, also das war eine 21-jährige Frau, aber auf dem Geistigen war einer 5-Jährigen. Und die haben sie ermordet, erst misshandelt, eingesperrt und weil sie eben dort krank war, hat sie weg müssen. Und das war ein abgelegter Selbstmord. Und der Gendarme ist zu mir gekommen und hat gesagt, schau dir das an. wir können nicht, wir dürfen nicht, du kannst. Und ich habe das mit den Staatsanwalt dann Hand in Hand abgesprochen, wie wir vorgehen, und das ist der Mord aufgegangen. Und ich vergleiche diese beiden Fälle, diese beiden Typen, Unterweger und Barflick, beide waren manipulativ, beide haben Einfluss gehabt. Der Unterweger war das Aushängeschild für die Resozialisierung, Eva-Maria Barflick war es in dem Sozialbereich, für was behinderte, geistig behinderte Kinder betroffen hat. Und hat auch sehr viel Einfluss gehabt, sehr viel Gönner in der Politik. Wiener Bürgermeister Graz hat das Projekt gefördert in der Steiermark. Und noch etwas ist gemeint, haben die Fälle gemeinsam, es ist interveniert worden. Man hat versucht, die ganzen Ermittlungen abzudrehen, und man hat versucht, die Berichterstattung schlecht zu machen. Also ich bin da namentlich, was Unterweger betrifft, immer wieder Astrid Wagner, mit der ich jetzt ein sehr gutes Verhältnis habe. Ja, und die sehr,
aber die hat schon ein gespenstisches...
Richtig, die hat sogar ein Buch geschrieben, was sie mir verrissen hat drin. Und die Eva-Maria Barflick, da sind massive Interventionen gegen den Staatsanwalt gekommen. Das ist so weit gegangen, dass der Staatsanwalt zu mir gekommen ist und gesagt hat, bitte schreib was gegen die Staatsanwaltschaft, die tragen uns die Ermittlungen ab. Und die frage, halt das aus? Sagt er, ja, ich fahre morgen auf Urlaub, warte 3 Tage, schreibe drüber und dann werden wir weitersehen. Ermitteln hat er dürfen und 2 Monate später ist der Mord aufgegangen. Also da war der öffentliche Druck schon sehr wichtig. Dazu muss ich noch sagen, dass der Barflick Richter war im Bezirksgericht Pfalzberg, alles gewusst hat, und Broder war damals Justizminister und Beistand, wie die beiden geheiratet haben, und das, glaube ich, erklärt alles.
Darf ich noch was zum Unterweger dazu sagen, weil der noch immer so ein Mythos ist und in Filmen und immer wieder auftaucht? Ich war, glaube ich, 22 und bei einem Monatsmagazin Basta hieß das. Ich weiß nicht, ob das Menschen meines Alters kennen, das vielleicht noch. Und da war sozusagen diese Unterweger-Hochzeit, wo der Unterweger dauernd mit seinem Schäferhund und mit ihm in diesen weißen Klamotten, ja, so dandyhaft gestylt.
Jack 1, Ford Mustang, Jack 1.
Genau, Ford Mustang, Jack 1, auch in den Redaktionen herumgegeistert ist und so richtig als Darling dieser Künstler, linken Künstlerschickeria quasi zur Brust genommen wurde und da auch die Menschen manipuliert hat. Ich habe zum Beispiel der Peter Huemer, ein verdienstvoller Journalist, Ö1-Journalist, hat ihn interviewt noch im Gefängnis, knapp vor seiner Freilassung. Und das kann man sich noch immer anhören. Also das kann man, denn das File gibt es, das ist frei verfügbar. Und da ist mir nur aufgefallen, dass der sozusagen, der Unterweger, dem wie gibt dem Affen Zucker. Also alles, was der Huemer von ihm haben wollte zum Thema, er hatte eine schwere Kindheit und er ist sozusagen ganz darbend und unter Liebesentzug und brutal gezüchtigt aufgewachsen. Das hat er dem wie eine Formel gegeben. Das wäre mir damals genauso passiert, aber im Nachhinein, wenn man sich das anhört. Und dann hat er diesen Satz gesagt, der Unterweger, wo ich mir gedacht habe, der ist wirklich wie aus einem Klischeebuch, nämlich, ja, weil meine Mutter nie da war jede Frau, die ich sozusagen, also da hat sich ja nur zu einem Mord bekannt, die anderen hat er ja alle abgestritten, aber war diese Frau der Ersatz für meine Mutter. Und das war so eine küchenpsychologische Erklärung dafür, was man eigentlich eh nicht erklären kann. Ja,
ja, man hat dann auch, er hat immer wieder behauptet, das haben die Autoren und auch er in dem Buch Fegefeuer bislang gedeutet, dass seine Mutter so quasi Prostituierte war.
Das stimmt
überhaupt nicht, aber in weiterer Folge bei den Ermittlungen im Zusammenhang mit den Serienmorden später ist das immer wieder herausgekommen. Der Kollege ist dann, der mit mir das Interview geführt hat, ist dann nach München geflogen und hat die Mutter aufgetrieben, mit ihr gesprochen, die war nie Prostituierte. Ja. Das hat er immer nur so, er bringt die Prostituierten um, weil seine Mutter Prostituierte ist. So ist das irgendwie ein bisschen herübergekommen.
Wollte er es verkaufen,
stimmt.
Vielleicht bleiben wir noch ein bisschen bei Verbrechen in der High Society. Der David und ich, wir haben uns da auch gefragt, sind vielleicht die Moralvorstellungen eine andere? Was gilt als Verbrechen? Was gilt als Kavaliersdelikt?
Also ich glaube, was Gelddelikte betrifft, sind die Moralvorstellungen ganz anders, wie wir ja aus der Causa Grasser oder aus der René Benko und vielen anderen Geschichten wissen. Also ich glaube, was sozusagen Bluttaten betrifft, ist es, glaube ich, schon, gibt es einen Kodex, wie einen Moralkodex, der quer durch alle Schichten gilt, ja. Aber es ist genauso die Hemmschwelle niedrig, wenn die Emotionen durchpeitschen. Das sagen dir auch alle Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen, die mit Opfern häuslicher Gewalt zu tun haben. Die sagen, in Akademikerhaushalten wird genauso geschlagen wie in Arbeiterhaushalten. Also es ist sozusagen Bildung, kein Schutz, die Sicherungen durchknallen zu lassen.
Ich habe ihm David seine Frage, was in Graz passiert, in der High Society oder passiert ist, nicht ganz beantwortet. Ich bin da ein bisschen abgeschweift durch Unterweg und Baflik. Vergessen wir nicht die Grazer Kokain-Geschichte. Das ist ein typisches Beispiel, wie es in der High Society und mit High Society und mit Kriminalität zugeht. Da war ja auch, da war eine Partie, die haben die Prominenz, und der ist bis zum Polizeidirektor hinauf eingeladen zu diversen Kokainpartys, und das ist über Jahre so gegangen. Da waren prominente Leute verwickelt darin. Polizeidirektor, der damalige, hat seine beiden Töchter, dann wird das geplatzt, ist sofort nach Amerika geschickt. Und es hat dann auch einen Oberst gegeben von der Kriminalpolizei, der dann verurteilt worden ist, weil er halt Informationen geliefert hat. Also es war ein Bauernopfer, möchte ich dazu sagen, aber es hat es gegeben. Und es war der Einfluss enorm, der da gegeben war. Und es ist Herbert Graz da immer in das berühmte Haus, ich sage jetzt keinen Namen, hingegangen, wenn es einlädt.
Kann man den nicht rausschneiden.
Was war das, ein Club nicht. Oder was war das? Ein Buff oder was?
Nein, das war eine Zeitung, und da hat man immerhin eingeladen. Eine Zeitung, und da hat man immerhin es eingeladen, und ich habe es nicht gesagt. Und da ist halt gedealt worden, und da ist halt, es war halt über Jahre, bis dann einmal die Gendarmerie, das hat ja nicht die Polizei aufgeklärt, sondern die Gendarmerie. Und dann sind auch andere Dinge, die im Vorfeld, wo derjenige, der Haupttäter, auch gegen mich einen Prozess gewonnen hat, weil ich geschrieben habe, dass da eine goldene Uhr bei einem Einbruch gestohlen worden ist, das aber ganz dubios ist und mysteriös, hat er mich gelockt, er hat Recht gekriegt, und 3 oder 4 Jahre später ist die ganze Blase geplatzt, und dann hat man gewusst, ja, das ist ein fingierter Einbruch, der hat die Uhr, die ist ihm nicht gestohlen worden, sondern er hat die Versicherungssumme kassiert. Solche Dinge sind passiert, und wie gesagt, da war wirklich die Prominenz aus Wirtschaft, Politik zum Teil und aus der Polizei involviert.
Also ein großer Fall, was sozusagen High Society und Mord betrifft, den habe ich nur mal in den Ausläufern erlebt, weil da war ich zu jung, das war Udo Proksch natürlich, mit der Schrotten-Uran-Aufbereitungsanlage und dem Versicherungsbetrug, wo 6 Matrosen ihr Leben lassen mussten. Und das war natürlich schon eine Geschichte, die uns auch in ihren Nachläufern journalistisch in Atem gehalten hat, weil der halt auch so involviert war und so Hof gehalten hat und wirklich Schauspielerinnen und die Aristokratie, und also wirklich, er wurde hofiert und er war wirklich so ein Kaiser in einem eigenen kreierten Universum, wo man dann so ein bisschen auch diese Urangeschichte wie so ein Kavaliersdelikt teilweise behandelt hat und quasi wirklich weit weg geschoben hat, dass da 6 Leute gestorben sind. Ja?
Ja, aber das war ja auch, das ist das typische Beispiel, da war ja die Politik involviert. Ne? Das,
natürlich,
das ist,
da war der Innenminister und der Bürgermeister, die sind dort ein und ausgegangen.
Außenminister, die, und dann hat es den Club 45 gegeben, wo sie alle die ganze Partie getroffen hat. Und die Ermittlungen sind ja auch niedergeschlagen worden. Die ersten Jahre hat das überhaupt nichts ergeben, sondern erst ich glaube, mit dem Buch Bretterebene ist da ein bisschen eine Wendung eingetreten und letztendlich hat man das klären können. Aber das war so, ist so ein typisches Beispiel, wie es läuft.
In Graz dann in Haft gesessen, Graz-Karlau.
Ja, ist in Graz in der Karlau verstorben.
Ja. Okay, ich fasse zusammen: mit Geld und Macht, Reichtum und Bekanntheit geht jetzt nicht automatisch moralische Integrität mit.
Nein. Okay. Au contraire!
Wir sind bereits sehr weit fortgeschritten in der Zeit und haben uns eigentlich noch vorgenommen, ein paar Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Ich würde sagen, wir machen das jetzt noch 5 bis 10 Minuten, wenn das in Ordnung ist. Und ja, wird dann...
Wenn es so viele Fragen gibt.
Wenn es Fragen gibt, ja.
Ganz einen anderen Fall, weil wir vorher geredet haben von Felsmann, hat es da eigentlich dann... Hast du irgendwelche noch Daten gegeben oder ist der komplett verschluckt?
Der Felsmann ist wie vom Erdboden verschluckt und ich tue mir sehr schwer, ich kann es nicht beurteilen, lebt er noch oder hat er sich umgebracht in irgendeiner Höhle? Das würde von ihm zu ihm passen, dass er sagt, die bringen wir jetzt um und alle glauben, ich komme eh wieder zurück, damit er die Angst ein bisschen aufrechterhält, das würde zu ihm passen. Aber andererseits würde es auch, traue ich ihm auch zu, dass er sich wirklich irgendwo hin abgesetzt hat. Das ist ja, dass das geht, wissen wir ja durch den Foco Tibor. Das ist ja, das geht. Aber es gibt halt keine Kontenbewegungen und es hat einmal gut ausgeschaut zunächst, da hat einer behauptet in Deutschland vor, ich glaube, 2, 3 Jahren, Felsmann ist aufgetaucht, da ist einer mit einem Gewehr ins Hotel marschiert und die haben dann das ganze SEK aufmarschieren lassen und sie ausgestellt, dass
darf
das
ich eine dumme Frage stellen? Ich weiß nämlich nicht, wer der Felsmann war. Vielleicht wissen das andere Herrschaften auch nicht.
Felsmann war ein Bauer aus Stivol, der schon übergeben hat an seine Töchter, aber immer mit der Behörde und mit den Gerichten Probleme hatte. Aber ich sage jetzt, ich habe mir den Akt angeschaut, teilweise zu Unrecht verurteilt worden ist. Er hat nie Recht gekriegt, man hat ihn immer einfahren lassen und er hat halt mit Methoden, er hat zum Beispiel auf dem Traktor Schild oben gehabt, Nazi-Methoden, Nazi-Justiz und solche Dinge. Da hat sogar der Verfassungsschutz dann ermittelt, weil man gedacht hat, das ist ein Nazi. Er war aber keiner, sondern im Gegenteil, er wollte nur sagen, die Justiz verfahrt mit mir so wie in der, so, in der NS-Zeit. Und die Nachbarn haben ihn segiert mit einer Sammelklage. Da hat es eine Durchfahrt gegeben zwischen seinem Hof, das war Servitutsrecht. Es hat aber inzwischen jeder eine eigene Zufahrt und hat aber bei Gericht, haben die Nachbarn, die den Prozess geführt haben, Recht gekriegt. Er hat einen Rechtsanwalt gestichelt im Hintergrund und letztendlich hat er dann 2 Nachbarn erschossen und eine schwer verletzt. Und dann ist er, das war 2017. Und dann ist er geflüchtet. Und seit, und man hat das Wetter ist ihm auch zugute gekommen. Es haben da Zufälle mitgespielt. Hubschrauber hat die Panzerwagen der Cobra hinbegleitet. Und im Hubschrauber ist ein Cobra-Mann gesessen und irgendwie im Tatort haben sie festgestellt, dass der mit einer Langwaffe geschossen hat und mit keiner Pistole.
Du könntest auf unseren Podcast zu dem Fall verweisen.
Ja, könnte ich, aber ich mache es. Es gibt vielleicht Leute, die keinen Podcast hören, nur ganz kurz.
Wenn ihr einen Podcast habt, höre ich mir den an. Habt ihr von dem Thema einen Podcast?
Ja. Schicken wir dir.
Gut.
Der Herr Felsmann ist.
Er ist geflüchtet und er ist verschwunden seither.
Es hat da hinten noch eine weitere Frage gegeben, vorher, glaube ich.
Da kommen wir aber mit dem Mikro hin. Moment, bitte.
Ja, Sie haben vorher festgestellt, dass wir schon abgestumpft sind, also durch die vielen, vielen Nachrichten und ich muss ehrlich auch sagen, durch die vielen Krimis, die wir da geboten kriegen, weil es gibt ja Tage, da kann ich mir das Fernsehprogramm von ich weiß nicht wie vielen Stationen anschauen und es gibt überall nur Krimis. Ist daher die Folge, dass die Krimis immer grauslicher werden müssen, damit die Leute noch das Interesse behalten daran?
Das glaube ich schon. Also ich glaube, es gibt für jede Zielgruppe verschiedene Arten von Krimis. Es gibt sozusagen die sogenannten Feel-Good-Krimis, so wie diese bayerische Dampfnudel-Blues und wo sozusagen auch ein regionales Ambiente ist. Aber es gibt zum Beispiel eine Serie, die heißt nicht Criminal Minds heißt die, ja. Auf die war ich eine Zeit lang extrem süchtig, aber dann habe ich gemerkt, dass mich das auch abstumpft, weil da waren immer dann irgendwelche Frauen in Kellern gefangen gehalten und wurden gequält. Und irgendwann habe ich mir gedacht, oh Gott, das langweilt mich jetzt schon. Also ich glaube schon, dass das was mit einem macht, wenn man ständig damit konfrontiert ist und dass man wie bei einer Droge die Dosis auch immer erhöhen muss. Ja? Und noch dazu gibt es ja nicht nur das Fernsehen, sondern du kannst dir ja alle Grauslichkeiten dieser Welt im Internet und wenn du halbwegs kundig bist, kannst du auch ins Darknet gehen und dir schreckliche Dinge zu Gemüte führen. Also ich glaube schon, dass das was mit uns macht einfach, ja. Total bedenklich, ja. Aber ich glaube, da müssen wir sozusagen uns selber schützen lernen und merken, wenn man dann so ein bisschen in die Richtung driftet, dass man sich selbst ein bisschen diszipliniert einfach und sagt, es reicht jetzt, jetzt gehe ich einmal raus aus dem, ja, aus dem Genre.
Wir haben da noch eine Frage aus dem Publikum.
Ja, Hans, wenn man dir so zuhört bei deiner Arbeit, frage ich mich jetzt schon, hattest du nie Angst um dein eigenes Leben? Du bist ja bis oben hin drinnen gesteckt in den Fällen. Hast du nie ein ungutes Gefühl gehabt?
Doch. Ich meine, mir hat ein Angeklagter bei Gericht, ich war als Zeuge geladen und der zum Schluss, der Richter, hat ihn verurteilt und der sagt, Herr Vorsitzender, sperren Sie mich ein, weil sonst schieße ich den Breitecker ein Loch in den Schädel. Nicht? Genau so. Aber man muss damit klarkommen, es ist mein Job. Wir haben nur eine ganz, wirklich ganz gefährliche Situation, die ich erlebt habe. Das war der Mordfall Gottinger. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an die Geschichte. Da in Straßgang hat es ja das Tanzlokal Gottinger gegeben. Und da haben sie den Falschen erschossen. Da wollten sie einen Zuhälter erschießen und erwischt um seinen Postbeamten, der zufällig gleich ausgeschaut hat, auch Franz Kassen hat mit Vornamen. Und das war eine Mafia-Geschichte. Das war der Vorarlberger Zuhälter und die Mafia in Mailand, die den Killer geschickt hat. Da sind wir massiv bedroht worden. Und auch medial verfolgt worden, mit Klagen eingedeckt worden. Aber das ist halt Job. Da hätte ich nicht Journalist werden dürfen. So wie ein Polizist nicht Polizist werden darf, wenn er Angst hat. Berufsrisiko, genau.
Die ganze Geschichte übrigens auch im Podcast.
Genau, da gibt es auch einen Podcast, ja.
Dann haben wir noch eine Frage aus der ersten Reihe.
Meiner Erfahrung nach ist der Krimi sicherlich das meistgelesene Genre. Ist es Ihrer Meinung nach auch so, dass daher auch die Sensationsgier und die Schaulust der Menschen zum Tragen kommt?
Sicher, weil Liebesromane werden weniger gelesen als Krimis, würde ich mal sagen. Und wir sind natürlich auch durch das Nachrichtenaufkommen jeden Tag schon so torpediert mit Szenen des Grauens. Und dann sieht man auf Instagram, wenn man abonniert, wenn man abonniert diverse amerikanische Zeitungen oder so, wie die New York Times und so, dann steht immer, Achtung, es gibt bedrohliche Content, wenn Sie das sehen. Ja? Und dann sieht man dort wirklich die brutalsten, wenn man das dann anklickt, und das tut man dann leider meistens, ja, sieht man extrem brutale Hinrichtungen, Kinder, die erschossen werden und so weiter. Also ich glaube, dass das schon dazu beiträgt, in jedem Fall.
Die Wand kracht schon hinter uns, vielleicht ein Zeichen, dass wir langsam zum Ende kommen müssen. Angelika, du bist ja wieder in Graz bald, du wolltest uns noch an was
erinnern. Ich wollte das noch anbringen, danke dir, dass ich das machen darf. Ich habe auch eine Polly Adler Comedy Show mit der Sigrid Hauser und mit der Sona McDonald und wir freuen uns sehr, dass wir erstmals in Graz in der kleinen Komödie im November mit unserer Show Knietief im Glamour eingeladen sind. und wollte das nur hier frech deponieren. Also es würde mich freuen, wenn ich Sie ein bisschen verführen könnte, im November dorthin zu kommen.
Letzte Worte auch noch von Hans Breitiger.
Ja, ich darf Sie einladen. 1. Oktober habe ich gelesen, ich habe es auch nicht gewusst, aber gelesen, erscheint das Buch im Kuiper Verlag. Und da wird es eine Präsentation geben. Sie können jetzt schon bestellen. Es im Internet jetzt schon liegt schon auf die Bestellliste. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das positiv aufnehmen.
Und kaufen Sie nicht in Amazonien.
Sorgen Sie dafür, dass unsere Autoren hier auf die Bestsellerlisten kommen in unseren Buchhandlungen.
Nein, aber dass die Buchhandlungen auch überleben, weil in Wien gibt es schon so viel weniger Buchhandlungen. Und also und meine Lieblingsbuchhandlung hat gerade auf der Taborstraße zugesperrt, weil sie sagen, sie können die Miete nicht mehr zahlen. Und ich finde, Buchhandlungen sind immer auch so herrliche Inseln, wo man hingeht und wo man auch was empfohlen kriegt, wenn man da öfter ist und man trinkt einen Tee oder einen Spritzer. Und es ist ein Kulturgut, das einfach verloren geht, wenn die jetzt alle zusperren müssen. Es gibt auch so wenig Fleischer und Buchhandlungen, das ist schrecklich.
Also mehr lesen und mehr essen, nehme ich da jetzt mit. Ein paar kurze Worte nur noch zum Abschluss. Morgen geht's ja schon munter weiter im Fine-Crime-Programm, eigentlich schon in wenigen Stunden. Der Robert hat es eh schon angekündigt mit dem Vatertags-Frühshoppen in der Grur. Einem, ja, sportlich-literarischen Booktalk unter dem Motto Mordstor. Wer ist da dabei? Unter anderem Autor und Sportkolumnist Franz Sobel. Robert Preis selbst wird uns ja mit seiner Fußballexpertise aufwarten. Kommentatoren-Ikone Robert Seeger ist dabei. Und ja, da geht es natürlich auch um die spannungsgeladene Stimmung am Fußballfeld. Außerhalb von Graz wird es ebenfalls mörderisch spannend. Morgen bei der von Leitner Kriminacht. Eine Autorin ist ja auch hier, ich habe es ja auch so nicht so mit der Sehstärke, die Nicole Stranzl sitzt da im Publikum, die könnt ihr morgen in von Leiten zum Beispiel live erleben. Und die Gudrun Wiesers ist noch ein bisschen weiter weg, die habe ich in der Pause entdeckt, schreibt ganz fabelhafte historische Graz-Krimis. Hat auch einen Auftritt beim Fine Crime Festival. Morgen noch Thriller-Autor Roman Klementowitsch liest in Gnas. Und der Robert Preis, du darfst überhaupt nicht zu lange früh shoppen, weil St. Bartholomä empfängt dich ja noch am Abend. Heute geht sich vielleicht da noch ein schneller Drink aus. Der Fine Crime Cocktail von Gin 1410 hat ja diesmal auch eine neue Rezeptur, habe ich mir sagen lassen. Und in der hauseigenen Manufaktur gibt es auch eine Lesung im Rahmen des Fine Crime Festivals. Sie haben es vielleicht auch schon hinten auf der Wand entdeckt. Andreas Gruber kommt nach Wilfersdorf am Dienstag. So, der Büchertisch wartet auch noch. Angelika Hager und Hans Breitecker haben ihre Signierstifte gezückt. Ich sage vielen, vielen Dank an euch beide für den sehr interessanten, sehr spannenden und auch sehr lustigen Abend. Und auch danke an das geduldige Publikum. Und ja, David, vielleicht noch von dir letzte Worte für heute.
Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer danke auch dir und Ihnen einen sehr, sehr schönen Abend, eine gute Nacht und kommen Sie gut nach Hause.
Dankeschön. Das Fine Crime Festival 2026 ist am 19. Juni wieder zu Ende gegangen. Mehr als 30 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Südtirol und Österreich haben ihre Bücher in Graz und vielen Veranstaltungsorten in der Steiermark präsentiert. Für mich natürlich auch Gelegenheit, einige Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich hatte tolle Gespräche, zum Beispiel mit Eva Rossmann, Oliver Pötsch und Benjamin Kors. Auch Beate Mali und Elisabeth Herrmann könnt ihr demnächst besser kennenlernen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.